ein bisschen noch weirder als im Vergleich, wenn du so pompös und was war es? Vorwurfsvoll, nee, was?
Verantwortungslos, Alter. Nee, fuck. Der fucking Fabio, Alter. Verkommener war es, ja.
Oh, weil das großartig.
Herzlich willkommen bei 10, 2, 4. Heute mit dem pompösen Paul.
Schönen guten Abend.
Dem verkommenen Fabio.
Verkommenen Abend.
Und mir, dem jonglierenden Johannes. Hey!
Der Plan ist aber auch nicht ganz aufgegangen, weil du jonglierend einfach mit einem STH gesprochen hast.
Ich dachte auch, wir sagen unsere Parts eigenständig.
Du hast anscheinend in den letzten 45 Folgen, die wir aufgenommen haben, nicht einmal zugehört.
Ja, aber Cut. Du hast gesagt, du wolltest den Part wieder abgeben.
Nee, ich wollte die kreative Entstehungsphase
zurückgeben.
Nee. Ich wollte die kreative Entstehungsphase dieses Parts abgeben und dann trotzdem quasi die
Props. Du bist also quasi Russland.
Quasi.
Okay.
Wow.
Wow. Wo wir auch schon bei unserem ersten
Chill. Nee, dann lass doch mal ganz kurz irgendwie, weil wir haben ja bei jeder Folge haben wir so ein kurzes am Anfang Status-Update Ukraine. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, vor 48 Monaten im November haben wir verkündet, dass in der Ukraine Demonstrationen herrschen und ich als weitsichtiger Mensch, wie ich bin, dachte, habe ich gesagt, okay, in 2 Wochen wird es da kalt, dann gehen die alle wieder nach Hause und dann war es das. Mittlerweile sind wir beim Dritten Weltkrieg.
Ich finde das auch süß eigentlich, wie wir damals über Prognosen gesprochen haben und alle noch ziemlich down damit waren, was da abgeht und uns gefreut haben darüber, dass halt die Leute
aktiv sind und auf die Straße gehen genau. Für ihr Recht, aber jetzt haben wir irgendwie, ich würde es lieber rückgängig machen, also bleibt es
zu Hause. Was haben wir getan?
Ja, und witzigerweise auch das letzte Mal, wo wir darüber geredet haben, so okay, krass, sie haben quasi ihre Ziele erreicht, so ein bisschen unreflektiert draufgeschaut, sie haben ihre Ziele erreicht, irgendwie hier dieser Kerl ist abgehauen und jetzt geht es nur noch voran und dann haben sie halt irgendwie nur noch Nazis oder 4 Nazis da irgendwie reingeschoben in ihr Parlament und dann hat der Herr Putin da mal so unmarkierte, grimmig schauende.
Sorry.
Grimmig schauende junge Männer mit Gewehren da mal hingeschickt in die Krim. Mhm. Und jetzt weiß die ganze Welt, was die Krim ist. Vorher hat es keine Sau gewusst wahrscheinlich, ne?
Na, so ein paar.
So ein paar, die Leute klar, in der Krim.
Die Krim ist doch auch im Geschichtsunterricht schon mal gefallen, oder nicht?
Ja, bei mir bei nicht, soweit
ich Land mich vielleicht,
erinnern kann.
Oh, sie kennt.
Haben wir es wieder mal. Ja, nee, und jetzt ist da so ein bisschen irgendwie, jetzt ist da irgendwie die Krim offen. Und irgendwie habe ich auch vorhin schon erwähnt, es
und
fällt,
die Katze aus dem Sack.
Es fällt einem so wahnsinnig schwer, da, also mir zumindest, und ich habe so das Gefühl, dass es vielen Leuten geht, da irgendwie sich eine ordentlich reflektierte, intellektuelle Bildungsbürgertum-eske Meinung zu bilden.
Das Ding ist halt, jedes Mal, wenn du denkst, dass du eine relativ gesicherte Meinung drüber hast, kommt wieder irgendein Detail ans Tageslicht, wo du nochmal dazu genötigt wirst, quasi alles zu über den Haufen zu schmeißen. Exakt. Dazu muss man allerdings sagen, dass es bei vielen oder bei fast allen wirklich komplexen historischen Konflikten der Fall ist. Also selbst wenn du im Geschichtsunterricht darüber lernst, muss es ja nicht heißen, dass es sich wirklich so zugetragen hat, weil letzten Endes wird es auch von denen geschrieben, die gewonnen haben.
Ja, richtig.
Ich glaube auch so ein bisschen, dass es so eine Erscheinung der jetzigen Zeit ist, weil du halt unglaublich viele Möglichkeiten hast, dich zu informieren. Du wirst ja an den Medien davon zugebombt und dann kommen halt noch die Leute, die dazukommen und sagen, ja, aber hör nicht auf alles das, was dir gesagt wird, du musst es kritisch hinterfragen, lies mal lieber da und da nochmal nach, dann wird dir da eine andere Meinung verklickert und dann weißt du halt selber nicht mehr, wo hinten und vorne ist quasi.
Das Ding ist halt auch, durch dieses Internet-Age hast du ja ganz viele individuelle Meinungen, die auch noch mit reinkommen und du hast halt deinen Reuters und die ganzen etablierten Nachrichtenmagazine, aber viele Leute bedienen sich ja auch bei so Drittanbietern für News quasi und belesen sich auf irgendwelchen Blogs oder was auch immer.
Ja, richtig.
Und jeder hat im Grunde genommen seinen eigenen Senf dazu abzugeben.
Und ich glaube, ich muss auch zugeben, so Stichwort Propaganda, ganz ehrlich, der es am besten verpacken kann, dem glaube ich auch am ehesten so.
Ja.
Also
ich finde es auch
ist gut. Ist einfach so.
Find es auch
ist also nicht jetzt hundertprozentig. Klar, ich habe schon, wie gesagt, ich lese auch so meinen Scheiß und kann mir auch meine Meinung dazu bilden. Aber wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, naja, aber und packt denn das ganze Thema aus, wirklich super wortgewandt und so, dann sage ich am Ende der Rede vielleicht auch so, ja, okay, Mann, du hast eigentlich schon recht im Prinzip. Ja,
aber das ist auch ein Problem.
Ja, natürlich ist es ein Problem, aber ich glaube schon, dass es auch noch relativ präsent ist. Vielleicht sogar auch gerade mehr als früher, weil du halt so viel Input hast.
Ich weiß genau, was du meinst. Also wenn irgendjemand sich halt irgendwie, wie war das nochmal, Dave kam mit irgendjemandem an, der einen Podcast oder so über das Thema gemacht hat. Und hat es wohl sehr genau analysiert und nochmal auseinandergekramt. Und dann meinte er, ihm glaube ich jetzt. Mhm. Ja, aber der Querschnitt macht es, glaube ich. Ich will jetzt auch nicht Dave so hinstellen, als würde er es nur diesem Typen glauben. Nee. Er hat sich auch schon informiert.
Ich habe so ein bisschen aufgegeben in den letzten Jahren. Irgendwie so, also man hat ja so ein bisschen, wenn man irgendwie anfängt, sich mit Sachen und Medien und Nachrichten und Meinungen zu beschäftigen, dass man so ein bisschen diese, wie du sagst, so diese These, ja, man muss sich da irgendwie auf allen Seiten mal irgendwie alles durchlesen und dann sich so die eigene Meinung bilden, das habe ich eigentlich eh schon aufgegeben. Also dieses, ja, ich lese halt die Taz und dann lese ich noch die FAZ, weil dann habe ich irgendwie die zwei beiden Seiten des politischen Spektrums abgefackelt und dann kann ich mir so meine goldene Mitte draus ziehen. Das habe ich irgendwie eh aufgegeben, weil
die gehören eben bei demselben.
Nee, nicht so, sondern weil ich immer so das Gefühl habe, das führt nicht dazu, dass ich mir eine konkrete Meinung bilde, sondern eher so ein bisschen immer am Abwägen bin. Ja? Also ein bisschen so, ja, man kann auch das so sehen, aber man kann es auch so sehen.
Ja, genau.
Und es ist, glaube ich, teilweise dann auch schwierig und also man tendiert dazu, und das geht, glaube ich, vielen Leuten, man hat ganz gerne Meinung. So ist es okay.
Ja.
Das ist die richtige
Meinung. Außerdem, du musst sehen, wir sind in der westlichen Welt und unsere Sprachkenntnisse sind jetzt auch nicht so krass, als dass wir wirklich alle Quellen berücksichtigen können. Also das wir können sowieso, uns halt auf englische und deutsche Nachrichtenmagazine verlassen.
Richtig.
Aber wie vertrauenswürdig die sind, ist halt mal dahingestellt. Ich denke, du hättest einen besseren Überblick, wenn du noch die Möglichkeit hättest, dir die russischen und die ukrainischen und vielleicht von ein paar Nachbarstaaten noch die Zeitschriften durchzulesen.
Ja, irgendwie. Aber genau das ist es ja. Im Prinzip müsstest du halt eigentlich irgendwie eine neutrale Instanz haben, die dir sagt, so, wir haben uns das jetzt mal genau angeguckt und so, im Prinzip sind die Interessen der beiden Konkurrenten und so ist der ganze Zusammenhang, aber hast du ja nicht.
Ja.
Weil irgendwo wird sich immerhin mal jemand hinstellen und sagen, ja, aber da stehen auch die Amis hinter und die gehören aber irgendwo sieben Ecken auch den Russen und was weiß ich, so das.
Neutralität und Objektivität, vor allem im Journalismus, ist ja sowieso so eine Illusion, dem die ganz gern anhängen,
aber die
halt einfach nicht tragbar ist, weil man kann nicht objektiv, also Objektivität ist ein theoretisches Konstrukt, also du bist immer beeinflusst, du bist immer beeindruckt, du hast immer Vorurteile, Vorkenntnisse und auch wenn sie, das klingt so verschwörungstheoretisch, man hat auch immer irgendwie eine Agenda. Ja, und man hat vor allem auch immer ein Bauchgefühl. Also man hat immer so ein bisschen so dieses, als vielleicht politisch irgendwie leicht oder stark links angehauchter Mensch, wie ich bin, hat man dann immer so ein bisschen so dieses, der kleine Mann ist dann irgendwie doch im Recht vielleicht. So. Ja. Also die Demonstranten können ja gar nicht falsch liegen, weil das sind ja Demonstranten. So, ja. Und die Politiker müssen ja falsch liegen, weil das sind ja dann die Politiker.
Ja.
Und dass dann am Schluss aber dann durch so eine Demonstration tatsächlich dann so eine unglaubliche Unruhe entsteht und so ein Staat da irgendwie krass am Wanken ist und dann dieser Schwächeanfall dazu führt, dass dann dieser geopolitische riesige Konflikt da entsteht, das hat wahrscheinlich auch in dem Maß dann, um noch wieder den Bogen zum Anfang zu bringen, auch einfach keiner vorhersehen können. Ja, das ist gruselig. Ich kann, plug ich doch jetzt gleich nochmal, nur empfehlen, sich mal den Podcast des Holger Kleins anzuhören, namens Frind. Die Nummer weiß ich gerade nicht, aber tue ich in die sogenannten Shownotes packen. Und da spricht er mit einem ukrainischen Journalisten, der ein sogenannter ethnischer Russe ist und auch auf der Krim wohnt, also in Sevastopol. Und ein junger Kerl, der das so ein bisschen versucht einzuordnen, selbst auch irgendwie nicht genau weiß, was jetzt die Agenda von Russland ist, selbst auch nicht genau weiß, was die Lösung ist, auch ein bisschen Angst davor hat, was passiert, weil er eben nicht der Meinung ist, dass das, wie wohl viele auf der Krim so, ja, wir wollen jetzt wieder nach Hause, nach Russland quasi.
Ja.
Er so, nee, ich finde eigentlich so diese Ukraine als irgendwie Nationalstaat, dem ich da angehöre, irgendwie gut. Und ich will, dass die irgendwie existiert und fest ist und vielleicht eben genau diese Rolle, die ja immer so gern herbeigeredet wird, dass sie da irgendwie eine Brücke zwischen Europa und Russland sein kann, spielt. Und das ist ganz, ganz, ganz spannend irgendwie.
Das Ding ist ja auch, Krim ist ja geografisch gar nicht an Russland dran, so wie ich es verstanden habe. Sondern ist ja wirklich quasi außerhalb von der Ukraine. Ja. Deswegen, es würde schon ökonomisch auch Sinn machen, weiter an der Ukraine zu bleiben. Also zumindest mit meinem eingeschränkten Wissen über ukrainische Ökonomie.
Ja, aber ich glaube, wenn du dann...
Aber wenn ich zum Beispiel eine Stadt in Anno baue und dann eine weitere Stadt auf einer Halbinsel, sagen wir mal, dann ist es natürlich, dann werde ich nicht mit dem Typen hinter meiner Originalstadt handeln, sondern meiner...
Richtig, da muss ich Straßen bauen. Und ich wollte doch gerade sagen, ich meine so, wenn jetzt Krim dann doch zu Russland gehört, müssen sie sich, glaube ich, keine Sorgen machen, dass sie nicht mehr an ihr Brot und Käse kommen oder so. Also das wird schon laufen.
Nee, das denke ich halt auch, aber vielleicht ist es halt effizienter.
Ich glaube, um Effizienz geht es schon lange nicht mehr, oder?
Aber das wollte ich auch noch da hinzufügen zu dem, was du gesagt hast, dass halt individuelle Meinungen immer reinkommen und wir uns von verschiedenen Sachen sowieso beeindrucken und manipulieren lassen. Es ist einfach viel zu komplex im Hintergrund. Wir wissen wahrscheinlich nicht mal ein 1/18 von dem, was wirklich abgeht. Das heißt, sich dann, also auch für die Medien, wirklich alles flächendeckend zu artikulieren. Für das Publikum fällt es wahrscheinlich schwer oder ist unmöglich, besser gesagt.
Und es gibt ja diese goldene Regel zum Thema Verschwörungstheorien. Glaube nie an eine Verschwörung, wenn Inkompetenz die Erklärung sein könnte. Und das hat mir ja auch vorhin kurz, dass ich so das Gefühl habe, dass so die Weltpolitik und die Akteure an der Weltpolitik, also die Politiker, so ein bisschen irgendwie durch die mittlerweile 30 Jahre, die nach 20 Jahre, die seit dem sogenannten Kalten Krieg irgendwie vergangen sind, so ein bisschen das vielleicht sogar schon verlernt haben, auf dieser Bühne zu spielen.
Ja.
Also ich habe so das Gefühl, dass da ganz viel, also dass Putin sich da irgendwie, ich glaube, da können wir uns halbwegs einig sein, der hat bestimmt auch irgendwelche konkreten Interessen, aber dass es vor allem auch irgendwie positiv in Russland ankommt, ja, bei der breiten Masse, zu sagen, die Krim gehört zu uns, das sind Russen, die müssen wir beschützen, ja, das ist quasi eine russische Minderheit in der Ukraine, wir holen die nach Hause ins Land, so ungefähr, zurück nach Hause, Mama Russland und so, das kommt auch gut an und ob das jetzt klug ist oder nicht, aber das ist für mich so eine relativ banale Erklärung, warum er auch zum Teil vielleicht die Dinge tut, die er tut, ja. Und auf der anderen Seite irgendwie die westlichen, Amerika und Europa, so der Russe als der James Bond-Feind, der da irgendwie durchdreht und keiner genau weiß, warum er da macht, dem jetzt irgendwie die Schuld zu geben, dass der jetzt böse Dinge tut und wir müssen ja was jetzt dagegen unternehmen, ja, ist natürlich auch was, glaube ich, halbwegs populär ist und sagen so, das ist es. Also Krieg ist ja nicht dieses Thema, sondern es geht ja jetzt irgendwie, sich halt da einzumischen halt, ja.
Du wirst ja auch so erzogen, im Grunde genommen. Das ist halt ja ein Grund, warum alle Hollywood-Filme der 80er, 90er irgendwie den bösen Russen als genau für solche Situationen, dass du quasi auch später noch drauf zurückgreifen kannst. Und es klingt vielleicht zwar banal, weil es dann wirklich nur so, du magst jetzt die Russen nicht wegen Indiana Jones 4, aber für manche Leute ist es halt so.
Oder wegen Rocky 4 eigentlich.
Oder wegen Rocky 4.
Weil die haben halt beschissen übrigens. Die haben halt Drogen und der Rocky macht es halt nicht.
Ich meine, ganz so einfach ist es ja aber auch nicht mehr. Ich meine, so zum einen ist es halt schon ein bisschen komplexer, als zu sagen, Putin ist nur darauf bedacht, seine Nation beisammen zu halten, mit allem, was dazugehört. Aber andererseits ist es halt auch nicht so, dass man einfach sagen kann, okay, der Westen baut den Konflikt auf, weil der Russe ein Böser ist. So,
richtig, weißt du? Ja.
Das ist ja Quatsch. Und ich sag mal, wenn wir hier sitzen und uns einigermaßen eine Meinung darüber bilden können, können wir uns hundertprozentig sicher sein, dass es auch bei den Amis oder in Europa oder so irgendwelche Leute gibt, die die Intention dahinter, hinter dem ganzen Konflikt, komplett verstanden haben. Mhm. Aber was sie halt daraus machen und wie sie es so drehen, dass wir als letztes Glied in der Kette sagen, okay, ja, ich verstehe, dass da jetzt ein Krieg her muss oder was auch immer so, das ist ja dann wieder die andere Sache so. Mhm. Ne? Und ich meine, das ist, glaube ich, halt so das Gefährliche. Und das ist auch, glaube ich, das, was auch so ein bisschen ins Bewusstsein tritt, dass alle das Gefühl haben, schon verarscht zu werden irgendwie und keiner sagt uns die ganze Wahrheit, jetzt wieder mit diesen Mediengedöns.
Ja, genau.
Aber letztendlich weiß halt auch keiner wirklich so und wie du halt schon meintest, diese Verschwörungstheorie ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert. Vielleicht ist es auch einfach so die ganze Sache so einem einzig großen Chaos unterlegen und die Leute versuchen gerade einfach bloß das Beste draus zu machen. So. Mhm. Ist ja, kann.
Also für mich ist halt diese Situation so und wie Johannes das geschildert hat auch im Grunde genommen, wir wissen nicht, was wirklich Sache ist und deswegen, ich will mich auch nicht mit einer konkreten Meinung jetzt dazu äußern, weil es kann immer wieder was zum Vorschein kommen. Ich meine, ich habe momentan meinen Standpunkt und den will ich jetzt auch nicht nochmal breit treten.
Müssen wir auch nicht. Aber ich meine auch, wir wissen halt auch nicht, ob es richtig ist, dass wir nur nicht wissen, worum es geht.
Ja. Verstehe. Ja, verstehe.
Okay, cool.
Nee, ist einfach diese Unsicherheit, weil du kriegst halt keine Bestätigung für die Informationen letzten Endes, die du verarbeitest und dann wieder erneut artikulierst oder das, was du dir in deinem Kopf zurechtlegst, wie es sein könnte.
An sich ist es aber schon okay, dass wir das Ganze jetzt nicht nochmal aufrollen, weil jeder kriegt genug mit, um zu wissen, worum es da geht, oder?
Jeder kriegt genug mit.
Wir nutzen einfach den Konflikt, oder wie man auch immer das nennen muss, die Situation an der Krim und in der Ukraine, um uns regelmäßig jetzt in diesem Podcast daran zu erinnern, dass wir eigentlich keine Ahnung haben. So ein bisschen.
Das ist gut, weil das bringt uns ein bisschen auf den Boden der Tatsachen
zurück. Das Ding ist halt auch, dass wir damit das inhärente menschliche Dilemma, wirkliche Antworten zu finden, in Angriff nehmen. Und das ist im Grunde genommen viel wichtiger als alles, was auf der Krim abgeht.
Die Frage ist, haben wir Ahnung von etwas? Und wenn ich diese Frage stelle, dann fällt mir immer sofort was ein. Gibt's was Neues von Kanye West? Weil wenn wir über jemanden eine fundierte Meinung äußern können, ja, und über sein Handeln, dann ist
es
ja
wohl. Also es gibt halt, es ist cool, dass ich über Politik und so nichts weiß und auch beim Quizduell in Erdkunde immer Versage habe. Bei Kanye West kann ich dir einen Monolog halten, der super fundiert ist einfach. Was ist denn dein letzter Stand? Fragen wir mal so.
Nee, ich weiß nur, dass das also Kanye West wollte ich jetzt gar nicht so mega beitreten, aber jetzt sind wir gerade drin. Sorry, Paul, aber
jetzt sind wir schon mal dabei.
Nee, ich weiß nur irgendwie, dass er natürlich nach wie vor irgendwie so ein bisschen am man möge, böse Zungen mögen meinen, am Rad drehen. Ich glaube, man kann einfach behaupten, dass
das Ding ist, ganz ehrlich, ich habe mir das letztens nochmal durch den Kopf gehen lassen, weil ich nichts zu tun hatte.
Ja.
Der war schon immer so. Also wenn du dir so alte, so College Dropouts, sein erstes Album, wenn du dir da interviewst, der war ja schon genauso awkward und einfach.
Man wird ja auch nicht einfach neurote, so.
Ja,
so
eben, genau. Ehrlich. Der ist halt genau da, wo er jetzt ist, weil er so ist. Und die Leute haben es halt so lange durchgehen lassen, wie er die Klassiker-Alben rausgehauen hat. Mhm. Aber jetzt, wo du dir halt, ja, Kanye West ist der und der und er hat das gemacht und dann hörst du dir Yeezus an und es ist einfach nur.
Ja.
Und wahrscheinlich nicht dein Ding, also die meisten Leute, mit denen ich spreche.
Hat er denn nicht irgendwie jetzt einen Prozess am Start?
Nee, aber Jay-Z, ich habe heute gelesen, dass Jay-Z jetzt auf 600 Millionen Euro Dollar verklagt wird. Von einem Typen, der behauptet, den Namen Brooklyn Nets schon gesichert zu haben, bevor die Brooklyn Nets aus Jersey nach Brooklyn gezogen sind.
Mhm.
Und das geht wohl schon ein paar Jahre so, weil Jay-Z ist ja auch nicht seit gestern Besitzer der Brooklyn Nets.
Ja.
Aber er hat halt gesagt, er hat immer zu denen, hat versucht, Kontakt mit denen aufzunehmen und es kamen immer nur Beleidigungen zurück. Also hat er sich jetzt gerichtlich.
Das vermutlich so Fabio am Ende in der Leitung.
Fick dich, ich rede nicht mit dir.
Ich habe irgendwie neulich, um zu Kanye West nochmal kurz zu kommen, irgendwie in meiner Lieblingspodcast, und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige hier im Raum, namens Hollywood Babylon, die sich ganz gerne
immer. Ganz ehrlich, ich hatte, bevor wir jetzt weiter in das Kanye West-Thema versinken.
Ja.
Man hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich bisher jede Folge über Kanye West geredet habe.
Ja.
Und auch diese Folge ist keine Ausnahme.
Nee.
Aber ich habe schon weniger Kanye West gehört über den letzten Monat und mehr neue Musik, worauf ich super stolz bin.
Außerdem hat auch Johannes angefangen. Also.
Ja, ich wollte es wieder rausziehen, so ein bisschen. Yeah. Also ein bisschen
wieder zieh so ein bisschen. Den Karren aus dem Dreck.
So. Genau. Nee, aber was ich ganz schön fand, war so, da haben die auf jeden Fall so ein Boulevardthema aufgebreitet, dass ich weiß gar nicht, ob es einfach ein Passant war oder ob es ein Fan war oder ob es ein Paparazzi war, der irgendwie Mrs. Kardashian irgendwie da so ein bisschen beleidigt hat und auch ganz gern so
ein bisschen. Das war das, was ich meinte mit dem. Da gab es doch halt einen Prozess, ne?
Ja, yeah, mit also sie hat ihn als hat sie als N-Word Lover irgendwie bezeichnet, worauf er dann halt kam. Und dem Typen wohl auch irgendwie einen reingehauen hat, ja. Was jetzt mal so moralisch, rechtlich vielleicht nicht, aber moralisch komplett vertretbar ist vielleicht. Mhm. Und das Resultat ist, dass er ihn angezeigt hat, also er Kanye West angezeigt hat und die sich jetzt einfach quasi geeinigt haben und er jetzt einfach Kohle bekommt.
Ja.
Also was weiß ich. Und dann in Amerika ist es dann auch gerne mal irgendwie so, was weiß ich, 100.000 oder so. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, was da häufig passiert. Ich habe jetzt auch häufiger schon gehört, also so gehört, irgendwie gelesen und so, dass gerade Paparazzi ihn jetzt natürlich, weil sie alle ein neues Foto und ein neues Video haben wollen, wo er austickt,
ja,
gern mal schön rassistisch irgendwie beleidigen, in der Hoffnung, dass er halt dann einfach austickt und dass sie halt, also wie das halt so dieses, das ist ja so ein typisches Meme, dass irgendwie Paparazzi es auch gern mal.
Aber das ist halt dieser Kreislauf, in den er reingekommen ist.
Also ja, genau, genau.
Wir wissen
genau.
So, okay, er ist gerne mal wie ein Dreijähriger.
Richtig.
Aber.
Und das ist wahrscheinlich auch ein Haufen Arbeit, da wieder rauszukommen.
Ja.
Ja, aus diesem Image. Und Kanye West. Nee, ich bin lustigerweise.
Cream zu Kanye West.
Bin ich tatsächlich nur so auf ihn gekommen, weil er ja wohl jetzt erst vor 3 Wochen oder so in Berlin war, ne?
Ja, beim Drake-Konzert ist er aufgetaucht und hat Black Skinhead
performt. Als Hidden Special Guest so ein bisschen. Ja. Wusste keiner, kam auf die Bühne. Ich bin kein großer Drake-Fan, aber das war wohl eh so, dass das Drake ja auch so ein bisschen so ein Messias ist, der da auch irgendwie
Drake ist halt so ein hochgehypter wie soll ich das am besten rüberbringen?
Popstar?
Nee, nicht Popstar. Also er macht schon Rap, aber yeah, das ist halt auf unterstem Niveau eigentlich. Also seine Instrumentals und so sind gut, aber dafür ist nicht er verantwortlich. Mm-mm. Und er ist im Grunde genommen halt ein riesiges Hype-Projekt.
Ja, yeah, genau. Und also auch das war so wohl sehr gehypt und dieses Konzert wurde auch sehr ekstatisch irgendwie vernommen und dann so als Höhepunkt, dass dann irgendwie Kanye West noch dazu kommt, das ist natürlich schon irgendwie.
Da habe ich mir natürlich sofort angefangen, mir Gedanken zu machen, wie viel Euro ich für ein Kanye West Konzert wirklich bezahlen würde.
Mhm.
Das ist viel zu viel.
Es ist viel zu viel. Paul.
Ja.
Du hast mir noch was erzählen wollen. So ja, wolltest du auch die Einladung haben, ne? dass ich das so einleite jetzt.
Ich war am Wochenende in der Heimat und bin mit meinem Papa im Auto mitgefahren und habe Radio gehört seit langem mal wieder.
Mhm.
Mein Papa ist jetzt auf Radio 1 umgestiegen. Und am Freitagnachmittag, /Abend, kommt auf Radio 1 eine Sendung mit und von Tommy Walsh.
Mhm.
Wer ist das?
Du kennst Tommy Walsh nicht?
Nein.
Und Scheiß?
Nein.
Ja, das kennen die. Wessis kennen die nicht. Das ist auch so ein Fritz-Ding, ne? Kennst
du ja. Das ist ein Radiomoderator, der bei Fritz angefangen hat und auch, glaube ich, schon Bücher geschrieben hat und inzwischen halt bei Radio 1 ist und halt so dies und das gemacht hat und so.
Okay.
Google am besten mal. Aber der ist eigentlich sehr unterhaltsam und finde ich ein ganz guter Journalist, /Moderator, sage ich jetzt einfach mal.
Mhm.
Und der hat sich halt in seiner, ich sag jetzt mal, semi-substanzvollen Sendungen über die Sache mit Uli Hoeneß lustig gemacht.
Mhm.
Und eine Sache fand ich ganz witzig. Er hat erzählt, dass ja Uli Hoeneß, also der ist ja jetzt
verknackt. Also so wie ich es gehört habe, muss er jetzt wirklich 2,5 Jahre in den Bau.
Dreieinhalb. Wie auch immer. Jedenfalls wird es eh kürzer ausfallen, weil Uli Hoeneß bestimmt wegen guter Führung nach 2 Monaten wieder rauskommt.
So extrem wird es nicht sein.
Es ist überzogen, aber ihr wisst, was ich meine.
Er wird schon ein bisschen seinen Shawshank Redemption-Moment haben, denke ich.
Und es gibt auf jeden Fall ja jetzt auch so immer noch Diskussionen darüber, weil er ja irgendwie immerhin 30,5 Millionen Dollar hinterzogen hat an Steuern oder so. Euro, nicht Dollar. Und ich finde ja 2,5/3,5 Jahre viel zu wenig dafür. Aber ich kann auch Uli Hoeneß nicht leiden, deswegen
Ja, aber auf der anderen Seite willst du wirklich jemanden nur wegen Geld wegsperren, das vielleicht in ein paar Jahren eh nichts mehr
wird? Ist auch egal, darüber will ich eigentlich gar nicht reden. Ich wollte erzählen, was der Tobi Bosch dazu gesagt hat, nämlich, dass rausgekommen ist, dass Uli Hoeneß in die JVA Landsberg einsitzt, in der JVA Landsberg einsitzt. Und er hat gesagt, er hat recherchiert und festgestellt, dass auch Adolf Hitler in der JVA Landsberg einsitzt. Oh, ja? Und zwar 1924, glaube ich, für kurze Zeit. Und da aber den Anfang von Mein Kampf geschrieben hat.
Ja, ja.
Und dann hat er einfach bloß noch, dann hat er kurz gelacht und hat gesagt, also ich will nichts assoziieren, aber mal gucken, was noch so kommt. Und das fand ich schon ganz witzig eigentlich. Und dann habe ich während der Autofahrt weiterhin so aktuelle Berichte über diesen Edati-Fall gehört. Ist euch die Sache mit Edati eigentlich...
Nee, gar nicht.
Okay. Also Edati ist ein SPD-Politiker, der seit 1998 im Bundestag auch mitsitzt. Mhm. Und so die letzte Sache, wo man seinen Namen gehört haben kann, war, dass der mit im Ausschuss für die ganze NSU-Affäre saß.
Okay. War der Vorsitzende sogar von dem Ausschuss, wenn mich nicht alles täuscht.
Okay. Also jedenfalls da dürfte der Name ab und zu mal gefallen sein. Ich habe das Ganze auch so nebenbei mitbekommen. Jedenfalls soll vor 3 Jahren eine kanadische... Whatever.
Webseite?
Eine Webseite,
ein Anbieter war das, ja.
Achso, okay. Die haben sich halt mit der Untersuchung eines deutschen Kinderpornografie-Rings...
Ach, das ist der Macker.
So habe ich das verstanden.
Nee, es funktioniert anders. Also es gab in Kanada einen Anbieter, der hat Bildmaterial verkauft, um es mal so ganz total auszudrücken. Und das ist, glaube ich, auch ein interessanter Aspekt. Und dieses Bildmaterial... beinhaltet Kinder und Jugendliche in wohl zum Großteil nicht strafrechtrelevanter
Pose,
um es mal so ganz neutral auszudrücken. Und dieser Vertrieb wurde dann aber von den kanadischen Behörden hochgenommen und wurde dort wurde auch Kinderpornografie gefunden. Und die Kundenliste dieses Vertriebs hat auch Edati beinhaltet, muss man so ganz...
Ja, so wollte ich das eigentlich sagen. Also genau. Die Information kam schon von der kanadischen Behörde und da ist halt auch der Name Edati aufgetaucht und das hat natürlich hier einen Skandal losgetreten und inzwischen ist es halt auch so weit, dass es da zu einem Prozess kam, der noch aktuell ist, also nicht abgeschlossen, wo aber jetzt auch schon Stimmen laut werden, dass es ein bisschen unsauber angelaufen ist und so. Und wahrscheinlich wird sich wieder irgendjemand finden, der das Ganze halt runterredet und sagt, der Edati, den trifft keine Schuld. Wie auch immer. Jedenfalls gab es jetzt verschiedene Morddrohungen gegen Edati und der ist halt aus Deutschland verschwunden. Oder zumindest verschwunden. Keiner weiß so richtig, wo er gerade ist. Die letzten Aussagen sind, dass er irgendwo in Süddeutschland an der Grenze irgendwo sich... aufhalten soll.
Okay.
Und am Wochenende hat er sich dazu geäußert, zu diesem ganzen Prozess und dem, was ihm vorgeworfen wird und hat doch tatsächlich gesagt, und ich zitiere jetzt mal frei, also nicht wortwörtlich, der junge männliche Akt ist in der Kunstgeschichte, also hat eine lange Tradition in der Kunstgeschichte. Man muss daran keinen Gefallen finden, darf aber, und das kann ihm keiner vorwerfen.
Heftig.
Und ich finde, damit hat er den ganzen...
Hat er sich schon ins Aus geschossen. Also bei so einem Thema hältst du halt am besten das Maul. Weil sowas belastet ihn halt einfach nur selbst. Wenn er dann so kommt, ja, und die Griechen haben das auch gemacht. Dann
richtig. Jetzt sind wir ja schon in dem... Ich habe nicht mit dem Edati-Kinderpornografie-Thema gerechnet, aber natürlich habe ich wie immer zu allem meine fundierte Meinung.
Natürlich.
Um wieder meine These von vorhin, dass ich zu kaum was eine fundierte Meinung habe, wieder zu widerlegen. Ich glaube, und das ist das Anstrengende an der ganzen Sache, man muss natürlich, oder man muss nicht, aber man sollte vielleicht, das mache ich hiermit auch, irgendwie sagen, dass man Kinderpornografie natürlich vollkommen... ächtet und als schlimme Straftat ansieht. Was da passiert ist, ist, dass der Kerl sich halt Bilder geladen hat, die wohl, und da hat die Staatsanwaltschaft selbst Zweifel dran, dass die nicht strafrechtlich relevant sind.
Ja, ja, das also ist so das, der aktuelle Stand.
Genau, und das sind halt quasi Fotos von Jungs, die halt wahrscheinlich nackt sind.
Da gibt es auch wohl relativ schwammige Paragraphen, die sagen halt, okay, das ist quasi keine Kinderpornografie, solange sich nicht der Fokus des Bildes auf die Geschlechtsorgane oder eine sexuelle Handlung bezieht mit dem Kind. Und jetzt haben wir dann Graubereich, den natürlich vielleicht Leute mit gewissen Neigungen, die man vielleicht verurteilen könnte oder kann, sich zu eigen machen, zu nutzen machen, um da jetzt irgendwie ihre Gelüste auszuleben. Fakt war wohl, dass, es ist kein Fakt, aber die These ist da, dass er eigentlich gar nichts strafrechtlich Relevantes getan hat. Das Problem, was da ja aufgepoppt ist, ist, um das mal nochmal zurückzudrehen, war ja, dass unser damaliger Innenminister Informationen bekommen hat. Also der Friedrich hat ja Informationen bekommen von hier gibt es einen Politiker, den Herr Dati, gegen den wird gerade ermittelt, weil er eventuell Kinderpornografie besessen hat. Und was dieser, und das ist nichts Ungewöhnliches, dass der Innenminister oder die Innenminister, nee, es ist nicht ungewöhnlich, dass die Innenminister davon Kenntnis bekommen. Und der Friedrich hat halt dann die, was er behauptet, moralisch richtige Entscheidung getroffen und hat das der SPD-Spitze gesagt.
Ja.
Und das hätte er nicht tun dürfen. Mhm. Also er hat, also laut Gesetz darf er das halt nicht machen. Er hat aber halt dem Gabriel gesagt, hallo, hier ist der Edati, der macht komische Dinge. Und das war halt wohl kurz vor der Wahl oder kurz nach der Wahl, wo das aufgepoppt ist. Und warum er das gemacht hat, ist natürlich auch klar, weil er natürlich verhindern wollte, dass die SPD jetzt anfängt, den Edati, der da auch wirklich aufstrebender Politiker war, in irgendwelche regierungsrelevanten Positionen zu setzen, um dann einfach ein halbes Jahr später herauszufinden, oh, der hat einen Kinderpornografie-Skandal am Arsch. Mhm. Was machen wir jetzt? Das heißt, er wollte so ein bisschen Schaden von seiner Regierung, der großen Koalition abwenden.
Ja.
Und das Problem war wohl, dass die SPD-Jungs nicht sehr diskret damit umgegangen sind. Und der Edati wohl das dann zum Teil auch erfahren hat. Er hat das wohl aber auch über Kreise schon vorher erfahren, dass dieser Ring hochgenommen wurde und dass da Kundendaten verloren gegangen sind. Das heißt, er hat halt genug Zeit gehabt, wird ihm so ein bisschen moralisch vorgeworfen, eventuell Beweise vernichtet zu haben. Das sind aber alles natürlich Thesen, die im Raum stehen. Und was die Staatsanwaltschaft dann verkackt hat, ist, dass sie zu einem Prozess, der noch gar nicht gestartet hat, einfach im Vornherein gesagt hat, also hat quasi Beweise und Sachen veröffentlicht, also nicht veröffentlicht, sondern gesagt, ja, da gibt es Bilder von Jungs mit Pimmeln und was weiß ich und der Edati hat es gehabt und keine Ahnung. Und das natürlich, bevor überhaupt ein Gericht was geurteilt hat, ob das richtig oder falsch war. Und das ist nämlich genau der Punkt. Das ist nämlich dann immer noch Privatsphäre.
Ja.
Und gerade bei so einem Thema, weil wenn du mal dieses Kinderpornografie-Ding am Arsch hast, hast du es am Arsch. Also der Edati wird nie wieder den Ruf loswerden, dass er ein Kinderficker ist. Mhm. So. Und das ist nicht, gerade Kinderpornografie und Kinder, Vergewaltigung von Kindern oder wie auch immer, ist natürlich so ein hochemotionales Thema, dass man mit dem natürlich noch mal ein bisschen vorsichtiger umgehen muss, gerade mit Beschuldigungen und sowas.
Ja, aber gerade deshalb finde ich es super fragwürdig,
sowas natürlich. Also er versucht ja wahrscheinlich auch irgendwie aus irgendwelchen Gründen sich da irgendwie zu rechtfertigen, was natürlich schwierig ist.
Das ist unmöglich in der Situation.
Wobei natürlich auch klar sein muss, dass, glaube ich, da bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig, da müssen wir mit einem Mediziner oder einem Psychologen reden, dass natürlich Pädophilie, muss man jetzt um beim Namen zu nennen, auch als psychische Störung angesehen wird.
Ja.
Und jetzt kann man halt sagen, okay, jemand, der pädophil ist, ist ja faktisch erstmal nicht jemand, der was getan hat. Es ist einfach nur jemand, der ein Defizit hat, mit dem er ja auch leben muss.
Mhm.
Und dann ist immer so dieses, wo dann natürlich auch dann gern wieder aufgeschrieben wird, dass man sowas sagt, dem mussten wahrscheinlich auch irgendwie geholfen werden, dass eben nicht er A, irgendwann seine Bedürfnisse irgendwie in die Tat umsetzt und B, einfach auch wenn er es nicht tut, er einfach mit dieser Last, dass er dieses extrem unmoralische Verlangen hat, auch irgendwie leben kann. So.
Auf der anderen Seite ist der sexuelle Trieb halt so prioritär, gerade in unserer Generation, dass es halt schwer ist, aus sowas raus. Also ich verstehe, was du sagen willst und ich denke auch, dem sollte geholfen werden, aber ich denke einfach, da kann nicht wirklich geholfen werden.
Ist schwierig, ja. Und da gibt es ja sogar Theorien, da bin ich jetzt nicht unbedingt Fan von, aber es gibt auch Theorien, die sagen, Kinderpornografie oder eben diese Bilder, die halt noch nicht irgendwie jetzt strafrechtlich verwandt sind, können sogar quasi als Therapie helfen, weil man dann die Möglichkeit hat, da irgendwie so seine Bedürfnisse dann auszuleben. Ob das jetzt, da bin ich jetzt nicht der Meinung, weil ich glaube halt, wenn du Bedürfnisse auslebst, hast du vielleicht auch irgendwann das Bedürfnis, irgendwie einen Schritt weiter zu gehen, bla bla, schwall, schwall. Aber tendenziell, also das grundsätzlich Problematische ist, dass man so ein bisschen Kinderpornografie oder Kindesmisshandlung, Kindesmissbrauch ist so ein Schlag auf den Tisch, wo man irgendwie viele rationale und gerade auch rechtlich rationale Argumentationen irgendwie so ein bisschen emotional kaputt schlagen kann. Und das ist, glaube ich, sehr gefährlich. Und ich meine das deswegen, weil man ja, und jetzt bin ich wieder beim ganz anderen Thema, aber dann bin ich auch schon wieder fertig. Es gab ja vor Jahren diese Forderung nach Netzsperren, was ja so ein bisschen die Geburtsstunde der netzpolitischen Bewegung in Deutschland war. Da hat die Frau von der Leyen gesagt, im Internet gibt es ganz viel Kinderpornografie. Deswegen, da müssen wir was dagegen machen. Deswegen bauen wir Sperren ein. Es gibt eine geheime Liste von Webseiten, die gesperrt werden. Diese geheime Liste darf keiner wissen, weil sonst würde man wissen, ja, wo die Kinderpornografie ist. Ja. Und da ist dann so ein böses Stoppschild. Hey, du machst was Böses. Und am besten wird noch dieses Stoppschild irgendwie getrackt, wer da drauf geht. Mhm. Und die Gefahr war halt so, der Aufschrei war so, okay, ganz ehrlich, ihr baut da eine Zensurinfrastruktur auf, die nicht kontrolliert und nicht überwacht ist, für ein Thema, was eigentlich, was zwar emotional extrem schwierig und anstrengend ist, aber eigentlich faktisch in der Masse tatsächlich gar nicht das Riesenproblem ist. Ja. Es ist faktisch viel sinnvoller zu sagen, übrigens, ihr habt auf eurem Porno Kinderpornografie, macht es mal weg. Das ist also dieses Löschen statt Spending. Worauf ich hinaus will, ist, das ist so ein Beispiel dafür, ja, dass man so ein bisschen unter dem Deckmantel Kinderpornografie, das heißt, immer wenn jemand Kinderpornografie schreit, ist es mittlerweile schon so, dass ich schon so sage, okay, was ist da der Hintergrund? Warum will das, was läuft da schief? Weil ihr nehmt da gerade ein Argument in der Hand, gegen das ich nicht argumentieren kann, ja, und ihr habt doch bestimmt einen anderen Sinn dahinter. Weißt du, was ich meine, so ein bisschen? Okay, sorry, dass ich jetzt
wieder... Auf der anderen Seite finde ich aber, dass Internetzensur zu einem bestimmten Punkt okay ist, weil es ist halt auch, du hebst jetzt die Augenbraue, aber ich kann auch nicht in den Kiosk laufen und mir alles holen, auch nicht in der über 18 Abteilung. Und ich denke einfach, es gibt so ein paar Sachen, weil es gibt so abgefahrene Scheiße im Internet, jetzt mal ganz ehrlich.
Ja.
Und es gibt einen großen Teil, bei dem ich sage, aber das muss nicht da sein.
Richtig,
wobei... Und auch Leute, die dann argumentieren, ich will es aber sehen, weil es mein Recht ist, das ist kein Argument in meinen Augen.
Also ich glaube, das Argument muss man andersrum drehen. Es ist freie Meinungsäußerung, wenn man das unter dem Deckelmantel jetzt schützen will. Freie Meinungsäußerung, freier Informationsaustausch, zensurfreier Informationsaustausch ist meiner Meinung nach wichtiger und ein wichtigeres Gut, als jetzt irgendwie 37 Bilder von abgehackten Köpfen auf Reddit. Weißt du, was ich meine? Ja, so? Also es ist so ein bisschen so, weil man nimmt dann diese Brutalität.
Es kommt doch immer darauf an, wie weit sie gehen, aber wenn sie jetzt einfach nur eine Liste zum Beispiel mit gesperrten Seiten einführen, finde ich das nicht schlimm.
Ja, aber diese, also um diese...
Also es wird natürlich zu mehr führen.
Die Liste ist genauso. Wo ist die Grenze? Du hast ja dieses schöne Beispiel in Großbritannien, die haben die Netzsperren eingeführt und es fallen jetzt immer wieder, jetzt hat es nicht lange gedauert, dann werden diese Netzsperren angewendet, um quasi radikal islamistische Propaganda zu auszuschalten. Und wer weiß, in 8 Jahren oder in 10 Jahren fangen sie an, sagen so, ja, okay, alles, was jetzt irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, sozialdemokratisch oder links oder in irgendeiner Weise irgendwie Ding, das ist eigentlich auch nicht richtig, das können wir ja auch gleich damit
abfackeln. Aber das ist auch so ein Wunsch, denke ich. Ich meine, wir leben sowieso in einem Zensurstaat, wir sind von Zensur umgeben im echten Leben und nur weil jetzt halt ein paar sagen, ja, das Internet haben wir erfunden, das ist
unser. Ja, wobei das stimmt Internet natürlich...
Das kann sich dem Rechtsstaat oder den Regierungen nicht entziehen, dem, was sie vorgeben. Also ja, nicht auf Dauer.
Richtig, aber das Internet hat halt so ein bisschen, deswegen ist es ja so ein bisschen heiß umkämpft gerade, weil es einfach auf einmal diese Utopie der quasi freien Informationsaustauschs auf einmal so aufgemacht hat. Mhm. Also auf einmal war es möglich. Man konnte diese Utopie berühren, das war da.
Ja.
Und dann haben wir so, okay, das könnte großartig sein, ja. Und dann wird quasi dann mit so Schlagworten wie irgendwie Terrorismus und Kinderpornografie und irgendwie, was weiß ich, alte Omas werden abgezockt, da das wieder kaputt gemacht.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen die Furcht, die da oft mitschwebt, und die kann ich komplett nachvollziehen. Weil es wird, also.
Ich kann das auch nachvollziehen, natürlich. Auf der anderen Seite finde ich, dass Menschen schon kontrolliert gehören, zu einem gewissen Maße. Und gerade bei sowas auch.
Ja, aber kontrolliert ist ja.
Also nicht im Sinne von, dass sie nicht mehr schreiben dürfen, was sie wollen. Also alles, was irgendwie mit Terrorismus, solange es jetzt nicht darum geht, dass sie sich besprechen, welches Gebäude sie als nächstes in die Luft jagen. Aber du kannst auch deine radikalen Meinungen kundtun.
Es gibt ja einen Unterschied zwischen, also nur weil ich sage, ich bin gegen Netzsperren, heißt es ja nicht, dass ich für den freien Verteilung von Kinderpornografie.
Nee, habe ich auch.
Verstehst du, was ich meine? Das ist ja genau so. Also, dass du dagegen vorgehen musst,
auf jeden Fall. Aber wo setzt du das an? Du kannst ja sagen, okay, wir lassen es komplett in Ruhe, aber dann hast du halt auch diesen ganzen Schmutz mit drin.
Der Ansatz ist einfach, die Energie aufzuwenden und sich darum konkret zu kümmern und zu sagen, da hat jemand Kinderpornografie ausgetauscht, der kommt in den Knast. Und
aber ganz ehrlich, selbst unsere großen Staatenbunde basieren auf Systemen, die seit 30 Jahren überholt sind. Wie realistisch ist es wirklich, dass sich alle Regierungen zusammenschalten und aktiv was gegen Kinderpornografie unternehmen?
Ja, jetzt machst du den Fass auf, aber also es funktioniert ja faktisch. Also faktisch, es gibt Studien, die belegen, weil du jetzt in dem Thema bist, es gibt Studien, die belegen, sagst du, okay, wir haben Kinderpornografie gefunden, dann rufst du da an und sagst, hey, komische ukrainische Behörde, ihr habt da auf dem einen Server, habt ihr da Kinderpornografie? Und dann wird es abgeschaltet. Und das funktioniert in, was weiß ich, die Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber irgendwas zwischen weit über 50% der Fälle.
Ja, okay.
So, das heißt, du hast konkret was dagegen unternommen und hast nicht dieses Placebo genommen, Netzsperren, die du mit 2 Klicks in deinem Browser wieder umgehen kannst. Ja. Du musst einen anderen DNS-Server übernehmen und dann ist die Sache schon wieder erledigt. Weißt du, was ich meine? Ja, so?
Aber jetzt mal Folgendes. Ich meine, sobald dieses System aufgekommen ist, der Netzsperren, und Leute festgestellt haben, sie können es auch zu ihrem Gunsten verwenden, wie zum Beispiel das halt auszuweiten von Pädophilie auf von mir aus Terrorismus und sei es sogar um politische Gesinnung zu beeinflussen oder was auch immer. Und solange Leute merken, sie ziehen daraus den Vorteil, werden sie doch den Weg dann eher wählen, als sich darum zu kümmern und Geld und Energie darin zu investieren, zu sagen, nee, setzt euch mal wirklich sinnvoll mit dem Thema auseinander und sagt, wenn was wegkommen soll, sagt dann auch Bescheid.
Richtig, das Netzsperren-Thema kommt ja in Deutschland nicht mehr so häufig, weil sie fundamental gescheitert sind, aber in anderen Ländern regelmäßig auf. Mhm. Und es wird auch regelmäßig durchgekämpft, aber es wird auch regelmäßig wieder dagegen angekämpft. Ja, also das ist, wie gesagt, das ist nichts, also irgendwie hier Großbritannien hat diesen Pornofilter gehabt. Ja. Oder irgendwie Pornografie. Es gibt halt ein Internet ohne Pornos. Und wenn du aber mit Pornos willst, dann musst du halt dich quasi öffentlich bei deinem Provider outen, dass du kein Pornos schauen willst. Also, das sind halt irgendwie Stigmatisierungen von, also, und vor allem populistische Probleme. Da werden populistische Probleme angegangen, die einfach eigentlich kein Problem sind.
Kriegst du noch die abartigen Pornos? Ja. Aber wo ist was?
Also mit so einer Checkbox, weißt du, so Kacke und irgendwie Tentakelporn und so kannst du alles einschalten.
Ich lese Ihnen jetzt eine Liste von Stellungen und Praktiken vor und Sie müssen mir Bescheid sagen, was davon Sie wollen.
Das ist aber auch so ein bisschen so ein Thema, also so ein Fass ohne Boden nennen, oder nicht? Also sobald halt quasi Diskussion erstmal, ich meine, ohne jetzt hier jemanden so nahe treten zu wollen, haben wir jetzt hier quasi 2 Standpunkte.
Ja.
Du bist gegen Netzsperren und du bedingt dafür.
Bedingt, ja. Aber ich verstehe, aber ich wollte nur kurz dazu sagen, ich verstehe total sein Argument, weil als ich das damals von der Leyen gelesen habe, dass sie das einführen will, dachte ich, ja, okay, das ist jetzt der erste Schritt, dass sie so ein wie nennt man das? Dass sie halt jetzt einen ersten Präzedenzfall schaffen, um weiter auf das Internet zugreifen.
Ja, aber ich meine mal, das ist halt so dieser, du bist bedingt dafür und du bist halt dagegen und ihr versteht auch gegenseitig euren Punkt. Und nehmt aber jetzt erstmal pauschal keinen Abstand von eurer Haltung.
Nee.
So, und jetzt ist doch halt das einzige Problem bloß noch, auf welcher Waagschale dieser Waage liegt halt das höhere Gewicht.
Naja, dann sind wir beim Demokratiepunkt. Dann hast du halt Demokratie. Dann hast du halt,
wenn du musst aber so einfach ist es dann halt auch wieder nicht, weil, wie ich gerade eben schon meinte, es wird halt Leute geben, die wissen, okay, wenn wir das mit dem Netzsperren-Ding erstmal irgendwie dem Volk verklickern und es attraktiv machen, so, dann können wir das durchsetzen und können es zu unseren Gunsten formen. Und deswegen wird darauf das höhere Gewicht liegen. Punkt. Und dann ist das einfach eine Diskussion, also finde ich, eine Diskussion, wo, wie wir gerade festgestellt haben, sich die Leute, die Parteien gegenseitig verstehen, aber trotzdem zu keiner sinnvollen Lösung kommen. Obwohl die eine halt vielleicht sogar die sinnvollere wäre, weil ich verstehe dich schon mehr Als mich. Als dich. Nee, also prinzipiell finde ich auch, man sollte sich schon hinsetzen und sagen, okay, da ist irgendwas, es muss ja jetzt nicht um Pornografie oder Pädophilie gehen im Internet, da ist irgendwas aufgetaucht, was halt nicht okay ist. Richtig. Dann setzt man sich hin und macht es weg halt, so,
ja,
weißt richtig. Du?
Ja.
Aber andererseits, wie gesagt, ich verstehe halt auch Fabio und das ist halt so ein bisschen so dieses, so ein Fass ohne Boden, finde ich.
Das Ding ist halt, wir haben halt unsere Meinung dazu, aber die wirkliche Befehlsgewalt liegt halt in den Händen von Leuten, denen wir nicht trauen. Also beide nicht trauen.
Ja. Naja, aber das ist es eben so.
Ja. Ja, genau. Also du sprichst ja, glaube ich, auch, wenn ich richtig verstehe, von einem eher theoretischen Ansatz. Also du sagst ja, theoretisch wäre es, also du sprichst ja auch schon fast von einem utopischen Ansatz. Ja, das
wollte ich gerade sagen.
Genau, also gehen wir davon aus, dass es wirklich irgendwie Sachen gibt, wo wir uns gesamtgesellschaftlich darauf einigen können, dass das böse ist, dann machen wir das einfach weg.
Genau.
So. Das ist natürlich theoretisch, das wäre die Utopie, aber die Dystopie ist halt die, der man halt, und ich glaube, als Deutscher, glaube ich, eher anhängt, ist so diese Sorge, warum die Kontrolle irgendjemandem geben, den ich nicht überwachen, beziehungsweise was ich nicht kontrollieren kann.
Ja.
Ja, als
du kannst ja nicht ein Veto einlegen, wenn es zu richtig, weit geht. Also richtig, wenn es jetzt irgendwie wenn das ein Volksentscheid gewesen wäre, selbst mit meiner Meinung, hätte ich mich dagegen entschieden.
Ja.
Weil es erstmal so ist, dass ich halt weiß, als Mensch, der sich ein bisschen mit dem Internet auseinandergesetzt hat, dass es halt genau das ist, womit man diese Zensur oder dieses Zensursystem einführt.
Richtig, richtig.
Ja, nur mein Punkt ist eben, ich kann dieses, ich will nicht sagen liberal, aber ich kann dieses Gelaber halt nicht ab, wenn dann irgendwelche, ja, alles sollte einfach im Internet verfügbar sein. Es sollte nicht alles im Internet verfügbar sein. Es gibt wirklich abgewichste Scheiße im Internet, die ich nicht sehen will und die ich auch so nicht sehen will.
Absolut. Dann sollte man sie sich halt nicht angucken.
Aber es wird es trotzdem geben und es ist dann auch gerade im
Falle von... Du verteilst doch immer die schrägen Links.
Aber es ist gerade im Fall von Kinderpornografie so, da ist es mit, das musst du dir nicht angucken, nicht getan, weil da wirklich auch Leid dahinter steht.
Richtig, richtig. Wobei natürlich beim Kinderpornografie-Thema natürlich auch nochmal so ein bisschen mitschwebt, um so, wenn man wieder konkret wird, dass natürlich auch diese Szene stark von ihrer Masse auch überschätzt wird. Ja? Also die von der Leyen hat da gerne immer vom Milliardengeschäft gesprochen, was halt laut den sogenannten Studien, die man immer so gern zitiert, aber ohne sie konkret zu nennen, faktisch nicht so ist. Also wir reden da von einem elitären Kreis, klar, die absolut autonom vom Rest der Welt irgendwie agieren und sich ihr Zeug austauschen. Genau, und es wird immer ganz gerne dieses Bild gemalt, dass du einfach auf www.kinderpornografie.de gehst und da hast du dann alles, so, weißt du? Und dann kannst du da irgendwie mit PayPal bezahlen und dann kriegst du das. Das ist ja nicht so. Ja, das ist natürlich eine Illusion, die aber dann auch so gerne überdreht wird, um einfach auch gerade Leuten, die eben nicht so, wie wir vielleicht hier alle in diesem Raum irgendwie drin sind, ja, verstehen so, okay, alles klar, das ist nicht so.
Ja,
also wenn du jetzt mal so, um jetzt bei dem Beispiel Reddit zu bleiben, so, da hast du irgendwie dieses Reddit und dann hast du da irgendwie, oder was weiß ich, 4chan oder keine Ahnung, und da hast du da halt Teile davon, die sind das abgrundtiefe Böse des Menschen.
Mhm.
Ja? Aber du hast halt auch so einen riesigen Teil davon, der eigentlich total großartig ist.
Ja.
Und dann ist so ein bisschen immer diese Abwägung.
Rice Animals und Awe und so.
Das ist das Schönste, was es auf der Welt gibt halt. Ja? Ja. Also so. Aber Paul, bevor wir jetzt hier komplett durcheinander reden, du wolltest doch eigentlich was anderes haben, oder nicht?
Nö, ich
wollte das Edati-Ding
ein bisschen. Ich finde es eigentlich ganz witzig, dass aus meiner Lester-Eskapade über Edati so ein Disput entstanden ist.
Der gute Edati, ja. Nee, das ist auch so, ich habe auch
neulich. Also, um mal abschließend ganz kurz was dazu sagen, ich finde es halt auf jeden Fall, wie Fabio schon ganz richtig gesagt hat, grenzwertig in einem Prozess oder wie auch immer, der ja eigentlich wahrscheinlich mehr oder weniger unter den Tisch gefallen wäre, früher oder später, halt so eine Äußerung zu machen und sich halt damit komplett in die Scheiße zu reiten. Weil da hätte er, glaube ich, einfach lieber seine Fresse halten sollen und dann wäre halt gut gewesen. Also nicht gut gewesen, aber dann wäre halt nichts weiter passiert.
Mhm.
Und so ist jetzt wohl auch ein ziemlicher Shitstorm losgebrochen darüber und dann hat sich.
Du weißt halt jetzt im Grunde genommen, dass er affin zu diesem Bild
ist. Ja,
also er kann sich davon nicht mehr irgendwie distanzieren oder sowas, weil jetzt jeder weiß, ja, er hat gesagt, er. Das Akt schon unter und kleinen Jungs schon lange verbreitet
ist. Dann gab es jetzt halt noch irgendwie irgendeinen CSU-Sprecher, der dazu noch eine unsachliche Äußerung gemacht hat und schon ist halt wieder super viel Aufruhr im Gange. Und
was hat er gesagt?
Ich schade. Die jungen Knaben haben immer schon ein bisschen angepackt. Mein Vater hat mich angefasst, da war auch kein Problem dabei. Die Hostie hat komisch geschmeckt, aber so war es halt.
Morgen hat 10, 2, 4 7000 neue Fans.
Oder Hater. Wobei, so ein paar Christen-Hater hätte ich irgendwie Bock drauf, aber die gibt es in Deutschland nicht so wirklich. Ne? So Christen-Hater.
Musst du dich an die Black-Metal-Szene wenden, die sind
nee, nicht die Christen-Hater, sondern die Christlichen, die haten.
Achso, die Christen-Hater.
Genau.
Ich denke, die gibt es schon, aber eher im Untergrund. Ja, musst du dich vielleicht auch in die Black-Metal-Szene wenden, ich weiß nicht.
Gibt es dann eher so im Schwabenland, wo, wenn dann schwule Propaganda verteilt werden soll von öffentlichen Schulen? Ich das ist Sauerei.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Berlin ist ein bisschen so der falsche Spot, um da...
Naja, würde ich jetzt nicht...
Haben wir nicht gesagt, dass wir niemals erwähnen, dass wir in Berlin aktiv sind?
Also haben wir das? Nee.
Hast du nicht schon mal in einem Podcast mehr oder weniger die
Adresse genannt,
Lokalität hier preisgegeben?
Ja, aber dann hat man mir versichert, dass es rausgeschnitten
wird. Gepiept. Kinder, schneiden ist sowieso anstrengend. Ja, es ist schwierig. Worauf ich hinaus wollte, um jetzt wieder mal so eine holprige Überleitung zu bringen.
Na los.
Das will ich jetzt schon nochmal haben, das Thema. Des subtilen Rassismus.
Oh ja, ne? Ja, stimmt.
Also ich finde es auch ziemlich interessant.
Vor der Show schon angeschnitten, um es kurz für die
Du wolltest Zuhörer da unbedingt drüber reden, warst ganz aufgeregt, Paul. Hast so viele Mails, hast du noch nie geschrieben zum Thema, glaube ich.
Rassisten überall, was soll ich denn machen, Johannes? Ich habe, ich muss das ein bisschen vorsichtig einleiten. Mm. Ist halt ein schwieriges Thema. Aber ich habe.
Wir haben gerade Kinderpornografie abgehandelt. Ja, also mehr in
Fest. Davor haben wir über Cream und Kanye West geredet. Ja,
von daher so ein bisschen alles.
Cream. Okay. Jetzt mal wieder ernst. Also, ich habe die wilde These aufgestellt, dass so, ich sag mal, subtiler Rassismus vorrangig vielleicht sogar in unserer Elterngeneration präsenter ist, als man eigentlich denkt und als auch vielleicht, lass mich erst ausreden, yes. Und als auch vielleicht gesund ist. Mhm. Will dazu, also ich kann jetzt keine konkreten Beispiele und Namen nennen, weil das geht halt in die Hoss,
ja.
Aber mir ist in diversen Fällen schon aufgefallen, vorrangig irgendwie nach Alkoholkonsum, dass halt schon ab und zu Leute in den Mit-40ern, Anfang 50ern doch ab und zu mal so Sachen droppen, die nicht politisch korrekt sind. Mhm.
Aber ist es dann auch mit Substanz nicht politisch korrekt? Also so,
ja,
und dass sie dahinter stehen?
Genau, und das ist halt genau der Punkt, über den ich halt reden will. Mhm. Da bin ich mir nicht sicher. Also ich weiß halt zum Beispiel, ich meine, ich komme aus einer, also meine Erziehung war eigentlich relativ links. Oder, also ja. Ist faktisch so. Und ich komme halt aus dem Osten und für mich war es halt früher so, die Nazis sind böse und das ist auch meine Überzeugung. Und mir wurde immer eingebläut, wenn du mit dir mal eine Glatze schneidest und eine Bomberjacke anziehst, dann kannst du dich verpissen quasi so, ne?
Ja.
Und dann ist aber bei mir halt auch das Bild entstanden, wenn ich auf die Straße gehe und ich sehe halt solche Leute, die ihren Arm heben oder was weiß ich, oder irgendwie pöbeln, dann sind es die Nazis und dann sind es die Bösen. Mhm. Und weiter gab es für mich aber nichts. Und wir haben halt vorhin schon ganz richtig analysiert, kann halt was damit zu tun haben, dass ich eben aus dem Osten komme und dass die Region halt noch DDR geprägt ist. Und da gab es sowas halt einfach nicht.
Ja. Und dann habe ich meinen Kampf gelesen.
Und das aber schon eventuell, und jetzt wird es halt vielleicht ein bisschen also so schwammig,
ja.
Dass aber schon vielleicht in meiner Elterngeneration dieselbe Meinung vorherrscht, wie zum Beispiel in einem stark konservativen kleinen Bayerndorf, wo halt die Leute sagen, wenn hier mal ein Schwarzer herzieht, den jagen wir wieder dahin, wo er hergekommen ist. So, weißt du? Ganz so drastisch äußert sich das natürlich nicht, aber es gibt halt schon, weiß ich nicht,
ich denke, das ist schon...
Dass halt so das Wort Neger abfällig benutzt wird oder dass sich über Türken lustig gemacht wird oder was weiß ich. Und um das halt noch teilweise ein bisschen zu fundieren, in Frankfurt war es oder ist es so, dass in den letzten 3-4 Jahren wohl eine relativ signifikante Zahl an osteuropäischen Einwanderern angekommen sein soll, die halt natürlich versucht haben, Unterstützung zu beantragen und die zu bekommen. Und es halt in den seltensten Fällen geklappt hat. Und dass es jetzt so ein bisschen so wird, dass die Zahl der Einbrüche in Frankfurt, wo ich halt herkomme, Frankfurt, oder, gestiegen ist. Und die Einbrüche halt vorrangig von illegalen oder ich sage jetzt mal pauschal halt Ausländern begangen wird. Ja. Und da machen sich halt jetzt irgendwie Stimmen laut, wo halt sagen so, na, wie kann das sein, dass jetzt die hierher kommen, die kommen hierher und fangen halt auch noch an, Scheiße zu bauen, so, ne? Und es ist halt so eine Sache, da denke ich, da fängt halt so diese Differenzierung, falls man eine machen darf, an. Wenn halt die Leute das Gefühl haben, direkt davon betroffen zu sein, dass sie dann entweder also aus diesem Aspekt heraus so eine Meinung aufbauen und sagen so, okay, naja, eigentlich kann
ich... Aber das ist ja das leidige Thema, auch Leute, die nicht gerade erst hierher gekommen sind, sondern schon seit längerer Zeit hier leben und wo dann vielleicht die Kinder oder so auffällig werden durch Straftaten, aber es ist halt auch, woher kommt das? Und es ist halt meistens mit dem sozialen Milieu in Verbindung zu bringen, dass wiederum eigentlich Aufgabe der Regierung ist, das zu handeln, so dass die Leute nicht darauf zurückgreifen müssen.
Oder der Gesellschaft.
Genau,
der Gesellschaft, genau, da setzt halt so mein Punkt an. Im Prinzip wissen wir, wo halt die Gründe möglicherweise liegen. Und ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die uns erzogen haben, diese Generation es auch weiß.
Ja.
Aber wenn ich mir da manche Sachen so anhöre, frage ich mich halt, ob die es halt wirklich wissen. Oder ob, weißt du, also das...
Ich meine, ich habe mit meiner Mutter...
Gerade in letzter Zeit, finde ich, ist es unglaublich schwammig geworden.
Ja. Also ich habe zum Beispiel auch mit meiner Mutter mal Serda Somunju liest Mein Kampf ans Herz legen wollen. Und das ist ja ein super gebildeter Typ einfach. Und halt auch mit diesem Hintergrundwissen bin ich drangegangen. Und dann wusste ich auch, dass er Türke ist, aber das ist ja egal im Grunde genommen. Es ist halt ein Mensch, der sich über menschliche Missstände echauffiert und auch lustig macht und das auf eine unterhaltsame Art und Weise tut. Und dann musste ich mich 3 Stunden mit ihr unterhalten. Sie wollte es sich nicht mal anhören und meinte so, warum erzählt mir ein Türke was davon, wie es in Deutschland läuft oder wie es mit deutscher Geschichte aussieht. Und dann ist halt auch so... Subtil ist es auf jeden Fall da. Also so eine gewisse, gerade bei älteren Generationen habe ich oft den Eindruck, dass es schon so...
Aber das ist, glaube ich, ganz kurz, ja? Das ist, glaube ich, finde ich, genau das Problem. So, dass wir das halt irgendwie differenziert betrachten und den Hintergrund vielleicht sehen. Noch ein anderes Beispiel, so zum Beispiel, also so Region halt Friedrichstraße und so, sind halt viele Leute unterwegs, die betteln. Und es soll wohl auch... Also, betteln? Ja, nicht... Ja, rap-technisch, sorry. Sondern um Geld. Und es sind wohl vorrangig auch Rumänen oder halt im Volksmund Zigeuner, die halt so in den ansässigen Geschäften und Läden und auch öffentlichen Einrichtungen dann rumziehen und nach Geld fragen oder anderen Dingen und so. Und ich meine, wenn du dann halt sitzt und da deine Arbeit machst und musst halt jeden Tag diese Leute abwimmeln und es entwickelt sich so eine gewisse Genervtheit darüber.
Aber es ist nervig.
Nee, pass auf. Und das Problem ist halt dann die Brücke, die geschlagen wird, zwischen dem, es nervt mich und es sind Ausländer. Anstatt halt die Brücke darüber zu schlagen, es nervt mich, aber die Gründe davon sind halt sind halt die sozialen Diskrepanzen.
Aber du hast ja auch bei Konflikten, die nicht irgendwie, nicht rassistisch motiviert, aber zum ethnisch motiviert sind.
Ja.
So hast es ja immer... Du hast deinen Standpunkt, ich habe meinen Standpunkt und wir kommen dann nicht auf einen Nenner. Und dann bin ich natürlich distanziert von dir. Aber es ist halt kein Problem oder kein Phänomen, das ich speziell auf diesen Themenbereich. Weil es nervt, natürlich nervt es auch manchmal, wenn dich der 10.000. Typ anlabert und dir einen Straßenfeger verkaufen will. Obwohl du gerade nur irgendwie einen Smoothie kaufen willst oder so. Aber auf der anderen Seite denkst du dir dann halt auch, dem geht's halt auch beschissen, der weiß vielleicht nicht, wo er heute Nacht bleiben soll. Und dann änderst du auch deine Ansicht darüber. Ich denke halt, so viel Empathie sollte immer mitschwingen, wenn man sich mit allen Menschen auseinandersetzt, dass du halt das noch herleiten kannst.
Ja, aber die Sache ist halt, wir kriegen das auf die Reihe. Und da frage ich mich halt, ob da die Gefahr gut begrenzt für mich ist. Du kannst gleich noch was sagen, ganz kurz. Ich will den Gedanken halt, worum es mir geht, noch zu Ende führen. Und ich überlege halt, ob die Gefahr vielleicht darin liegt, dass halt, und ich sage es jetzt mal so, wie es ist, Menschen ab einem gewissen Alter nicht mehr sich so viel bilden und vielleicht halt diese Brücke nicht mehr schlagen und dass daraus so diese Gefahr des doch allgemeineren Rassismus wieder entsteht.
Wir sind allerdings auch in einer Generation groß geworden, die sehr darauf bedacht ist, politisch korrekt und liberal zu sein. Ich habe auch bei vielen jungen Leuten den Eindruck, dass nicht alles, was sie sagen, wozu sie stehen, wirklich der Fall ist.
Also grundsätzlich würde ich mal die These von dir zerschmettern, dass es eine Generationsfrage ist. Also ich glaube, dass Rassismus einfach oder wenn man vielleicht, ich weiß nicht die Begrifflichkeiten da so gut, aber vielleicht einfach so Vorurteile gepaart mit einem Nationalismus, was ja irgendwie ein künstliches Gefühl ist, was irgendwie der Mensch durch seinen Nationalstaaten irgendwie gebaut hat. Ich glaube, dass das auf
generationenübergreifend und bildungsübergreifend und schichtenübergreifend einfach existiert.
Ja.
So, also ich glaube nicht, dass die Elterngeneration, ja, ja, muss man so ein bisschen so, ja, verallgemeinern zu sehen. Also ich kann auch zum Beispiel, wenn wir schon alle irgendwo unsere Eltern in die Pfanne werfen, irgendwie, ich habe als Jugendlicher und bis zum heutigen Tag auch regelmäßig Diskussionen mit meiner Mutter, die tatsächlich, glaube ich, der einer der empathischsten Menschen ist, die ich kenne. Mhm. Die aber immer ganz gern dann doch auf ihrer Arbeit, irgendwie als Altenpflegerin, dann dem sogenannten Russinnen gegenüberstand. Der Grund war, also der faktische Grund war, ja, es gibt relativ viele, ich weiß nicht, ob das der politisch korrekte Grundname ist, Aussiedlerrussen in Deutschland, also russische Staatsbürger, die aus irgendwelchen Gründen Vorfahren in Deutschland hatten und dann wieder durch Abkommen wieder zurück durften, muss man so ganz, da ist schon unser Homie am Start. Und wir sind sehr glücklich darüber, hergekommen sind, die natürlich aber auch teilweise einen anderen Anspruch hatten, vielleicht bereit waren, für weniger Geld zu arbeiten und dann einfach gerade in dem sozialen Bereich, in dem meine Mutter gearbeitet hat, oft vorhanden waren. Und dann war das einfach so, das waren die anderen, die waren kulturell anders geprägt. Und dann sind einfach Konflikte entstanden. Hm. Ja. Und was mich immer genervt hat, war, dass das dann immer so vereinfacht bezogen darauf war, ja, weil das sind Russen. Mhm. Und die sind halt so. Und das ist nämlich, glaube ich, was mich mehr wahnsinnig gemacht hat.
Ja, aber genau das
meine ich ja im Prinzip. Du hast da jetzt irgendwie 5 Arbeitskolleginnen, die sind alle blöde Kühe, verstehe ich. Mhm. Ja? Die nerven dich, verstehe ich. Die sind alle osteuropäisch oder russischen Abstammung, verstehe ich. Aber diesen Schluss, diese Folgerung, die du daraus schließt, ja, dass die Russen so sind, mhm, das nervt mich. Ja. Und ich meine ja alle Russen, ich meine ja bloß die. Ja, dann sag doch die, mhm, also die 5 und nicht alle.
Ja.
Weil das ist nämlich genau dieser Alltagsrassismus, der dazu führt, dass dann irgendwann, und jetzt mache ich mal wieder so ein kleines anderes Fass auf und mach's gleich wieder zu danach, wo dann so Sprüche kommen wie, jetzt müssen wir den faulen Griechen helfen, jetzt müssen wir den faulen Spaniern helfen, wo du auf einmal dann so diese großen politischen Entscheidungen unpopulär werden, nicht aus faktischen Gründen vielleicht, sondern aus latenten Rassismus.
Ja, ja.
Die sind halt faul und die haben es halt jetzt verdient, warum müssen wir das jetzt machen? Und ich glaube, das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, aber der Mensch und das Gehirn funktioniert über Mustererkennung. Hm. Das muss das Gehirn machen, sonst muss es ja jede Information einzeln bewerten und verarbeiten. Das heißt, du siehst was, sagst so, das ist blau und das fährt schnell, das ist wahrscheinlich ein blaues Auto. Mhm. So, das wissen wir, was ich meine.
Ja.
Du Beispiel vielleicht. Aber dann ist natürlich auch der Schluss, ich sehe in der, die Russen oder die Polen oder die Tschechen brechen viel ein, deswegen, weil das, also sind die Tschechen so. Ja, also es ist viel zu anstrengend für einen selbst in, ja, der Situation, dann diesen Schluss zu setzen. Und was ich, glaube ich, einen spannendsten Effekt finde, und das ist sowas, was irgendwie in Deutschland ganz beliebt ist, ist, Rassismus wird grundsätzlich eingeordnet als oder rechts sein, als Rechtsradikalismus. Mhm. Also man ist nur Rassist und man macht nur als Rassist was Falsches, wenn man sich eine Glatze schneidet und losgeht und Türken verprügelt, weil sie, ja, Türken sind.
Aber das ist auch dieses Image-Denken, das wir sowieso, genau, in unserer Gesellschaft, genau, bedienen.
Aber zu sagen, die Türken sind alle Terroristen oder was auch immer, oder die Araber sind alle Terroristen, das ist aber kein Rassismus, weil ich bin nicht losgezogen, um Araber, ja, zu verprügeln. Ja. Und das fand ich immer wahnsinnig anstrengend.
Ich auch,
ja. Ja? So, nee, ich bin doch eigentlich links und liberal und bla bla, aber die sind so und so.
Ja.
Das muss man, also das weiß man doch, dass das so ist, weißt, ja, du? Und das hat mich immer wahnsinnig gemacht. Und was ich auch immer ganz schrecklich fand, war dann, wenn dann mit Statistik argumentiert wurde, ja, also die Wahrscheinlichkeit, also das ist halt dieses Polizeiding so,
ja, ja,
die Wahrscheinlichkeit, wir müssen jetzt, wir dürfen jemanden kontrollieren, weil er Türke ist oder weil er türkisch ausschaut, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Türke irgendwie Drogen mitführt, ist halt statistisch wahrscheinlicher, als dass es ein Deutscher,
ja,
macht. Und das fand ich immer, weil das quasi wieder mal von der Masse auf den Einzelnen schließt. Und das ist genau das, was eigentlich so dieses ekelhafte 100 Milliarden Mal und nicht zu wenig zitierte erster Paragraph unserer Verfassung, heil dir, Verfassung, die menschliche Würde ist unantastbar, weil da geht es ja um die einzelne Person. Ja. Ja, die Würde des einzelnen Menschen ist unantastbar. Das heißt, nur weil alle anderen so sind, heißt es nicht, dass ich diese Person deswegen auch so behandeln darf.
Ja, und aber das, wenn im Volk halt Stimmen, oh, also sowas genau, weil meine Mutter ist auch ein super lieber und empathischer Mensch, aber ich kann mit ihr nicht über...
Über solche Themen reden.
Über solche Themen reden,
richtig, einfach nicht. Richtig. Und ich komme aus Bayern und weil du vorhin deine Ostzugehörigkeit besprochen hast.
Die Ostpeitsche.
Die Ostpeitsche besprochen hast. In Bayern ist es normal. Ja. Die anderen sind faul. Die anderen kriegen das nicht hin. Die kommen nur hin, um uns bei uns in unserem schönen, fetten Land irgendwie sich breit zu machen. Und das ist natürlich ein Mindset, was ganz tief drin ist. Und dann kommt natürlich, und deswegen finde ich gerade unsere Generation am Anfang eigentlich noch gefährlicher, dass da der Rassismus da ist, weil wir mittlerweile, und die Leute, die jünger sind als wir, noch schlimmer, so weit weg sind von denen, und ich muss leider Gottes die Zweite Weltkrieg-Keule rausholen, wir sind so weit weg von den Geschehnissen, dass dann immer gern so ein bisschen, ja, aber wir Deutschen dürfen das nicht, ja, wieso dürfen wir das denn eigentlich nicht? Ja, die anderen dürfen das doch auch. Und nur weil irgendwann mal irgendwelche Leute böse Dinge getan haben, darf ich jetzt nicht Rassist sein oder bin ich jetzt gleich Rassist, weil ich sage, dass die Türken blöd sind? So.
Aber auf solchen Meinungen basiert dann halt eben auch das von dir angesprochene Profiling.
Genau.
Wenn diese Stimmen im Volk so nicht laut würden, dann würde sich eben auch nicht von den 10.000 Leuten, die am Bahnhof rumhängen, der Schwarze mit Dreads rausgepickt.
Und das Spannende ist natürlich wieder, und das ist dann auch wieder auch so ein K.O.-Argument, was auch immer schwierig ist, ist dann dieser, wie wir alle hier sitzen, der privilegierte weiße Mann, der wir halt einfach mal sind. Das heißt, Repressionen, Vorurteile aufgrund von unserem Geschlecht, unserer Ethnie, unserer nationalen Angehörigkeit, unseres gesellschaftlichen Statuses, sind wir nicht gewöhnt. Wir kennen das nicht. Wir wissen nicht, wie es ist. Und ich, vielleicht ist es jetzt ein bisschen zu heldenhaft, aber durch mein Äußeres, das vielleicht auch mich gern in einem Profiling in eine gewisse Ecke rückt, was ich sogar noch verständlicher finde, weil ich mich für mein Äußeres zum Teil bewusst entschieden habe, was der Türke nicht macht. Der Türke entscheidet sich nicht, Türke zu sein.
Ja.
Wie sich das anfühlt, aufgrund dessen, du hast Dreads, deswegen hast du hundertprozentig Drogen an dir.
Das habe ich, ich wurde in der 11. Klasse, kam irgendwie eine Polizeistreife vorbei, hat sich so umgeschaut und hat von allen Leuten, die da waren, nur mich rausgeholt, weil ich ja Dreads zu dem Zeitpunkt hatte.
Ja.
Also war ich so 17, da habe ich noch nicht mal getrunken.
Ja.
Das ist
das ist ein Phänomen, was ich in meiner Jugend immer gehabt habe. Und was dazu geführt hat, dass ich einfach in dem Bereich wahnsinnig empfindlich geworden bin, natürlich.
Ja.
Und natürlich das auch immer sofort wieder sehe. Also ich weiß noch, das ist eine Anekdote, da war ich auch sehr schlecht drauf, war ich im Bio-Supermarkt. Ja? Friedrichshain Bio-Supermarkt. Bio-Supermärkte sind ja sowieso so ein Phänomen, was sehr gruselig ist.
Elaborate.
Dann laufen auch dann Schichten und Menschen drum, von denen ich teilweise ein bisschen mich grusel. Und ich war so ein bisschen abgefuckt angezogen irgendwie und abgefuckter als normal. Und hatte meine eigene Tüte dabei und hatte da Pfandflaschen drin.
Ja.
Und bin dann in diesen Laden gelatscht, habe dann quasi in die Tüte mir 4 neue alkoholfreie Lamsbräu-Bier reingestellt.
Keine Werbung.
Aber super geiles Bier übrigens. Die dürfen mich sponsern. bin dann an den Pfandautomaten, habe die Pfandflaschen abgegeben und hatte dann immer noch diese fremde Tüte in der Hand und bin dann an die Kasse gegangen, habe meine Bierflaschen draufgestellt und da waren noch 2 Mateflaschen drin in dieser Tüte. Und ich stand dann so da und habe dann gewartet und dann bin ich an die Kasse gegangen, also bin ich dran gewesen, habe dann so meine Tüte so irgendwie so neben die Verkäuferin gestellt, hat es geklappert, so tronk. Also hat man gemerkt, da sind noch andere Flaschen drin. Und dann hat die Verkäuferin in einem sehr netten Ton gesagt, haben Sie da noch andere Sachen, die jetzt kassiert werden müssen, drin? Und dann habe ich so in meine Tasche gegriffen, habe so die 2 Mateflaschen hochgekommen, gerade so 2 Mateflaschen, die so, okay, ich frage nur, weil Sie ja keinen Korb von uns verwendet haben. Und ich habe es nicht gesagt, aber mein initialer rebellischer Spruch wäre gewesen. Ach so, ich dachte, Sie fragen mich, weil ich ausschaue wie ein Dieb. So, weißt du, weil das war ja die offensichtliche, also ich habe gedacht, dass ich klau. Das hat sie natürlich nicht gedacht, weil ich irgendwie Dreads habe und irgendwie abgeranzt ausgeschaut habe, sondern weil ich eben diese komische Tüte dabei hatte. Aber das war so dieser Abwehreffekt sofort in mir. Okay, die denkt jetzt, ich habe geklaut.
Ja.
Ich werde jetzt hier gemustert, weil ich reinpasse. Wenn ich jetzt quasi eine 40-jährige Mutti gewesen wäre mit ihrem Kind, dann hätte sie diese Frage nicht gestellt, weil sie sich gesagt hätte, oder also vielleicht hätte sie doch gestellt, wenn sie richtig, aber so weiß man, was ich meine, also worauf ich hinaus will.
Ja, ja.
Und wenn man sowas spürt, wenn man sowas mal erlebt hat und wenn man sowas vor allem aufgrund seiner Rasse, seiner Ethnie oder seiner Schicht regelmäßig spürt, das ist so unerträglich, dass ich dann auch jedem sage, wenn der mir sagt, naja, aber so ein bisschen Rassismus, hahaha, also ja, dann, aber dann, das ist einfach, jeder, der ein bisschen Empathie hat, sollte eigentlich versuchen, so stark wie möglich das zurückzubauen. Habe ich jetzt wieder ein Plädoyer gehalten für Antirassismus.
Voll in Ordnung.
Ja, aber es wird so gern, wenn man über Rassismus redet, wird man so gern in die Freiwild-Sprech Gutmenschentum irgendwie reingeschoben. Ja. So, ne? So, ja, ja, ihr wollt ja wieder bloß, aber wenn ihr dann mal von ein paar Türken überfallen werdet, dann ist euer Geschrei groß.
Ja,
ja, ja. Ja, weil ich dann halt von ein paar Jungs verprügelt worden bin, da habe ich ja keinen Bock drauf.
Ja, klar.
Habe ich euch jetzt totgeredet, es tut mir schon wieder leid.
Nee, ist voll okay. Ich freue mich ja, dass du überhaupt was sagst.
Wirklich?
Was? Das war ein Spaß.
Fabio.
Ja.
Was hörst du denn gerade so?
Was höre ich gerade so? Ich habe diesen wundervollen Beat-Producer und Rapper aus Chicago namens Kanye West für mich. Nein, Quatsch. ich bin wirklich ein Beat-Producer und Rapper aus Chicago, der damals im Fahrtwasser von Kanye West untergegangen ist, so ein bisschen. Der junge Herr heißt Black Milk, nach dem Massive Attack-Song benannt. Und hat schon vor 10 Jahren irgendwie 2 Alben rausgebracht, die ich ziemlich gut fand. Und hat jetzt, nachdem er irgendwie, er war halt ziemlich drin, also nicht komplett Mainstream, aber schon auf einem guten Weg dahin, auch wenn er so ein bisschen in Kanyes Fahrtwasser untergegangen ist, und hat jetzt, ich glaube, dieses und letztes Jahr jeweils ein Album rausgebracht. Das eine heißt No Poison, No Paradise, und das andere heißt Glitches and Breaks, glaube ich. Wenn nicht, dann werden wir es korrigieren in den Shownotes. Und die sind beide hervorragend. Ist ein bisschen oldschool angehaucht, aber sehr interessante Samples, und auch der, wie er rangeht, um die Samples halt zu dem zu verwandeln, in das er es verwandelt, ist sehr, sehr gelungen, meiner Ansicht nach. Dann höre ich noch gerne Korn momentan. Ich höre gerne die Issues momentan.
Witzig.
Ich habe mir von Led Zeppelin diese Mothership Best-of-Compilation nochmal zu Herzen geführt, weil die nochmal remastered ist, also viele Songs von ihnen. Was höre ich noch? TNGHT oder Tonight.
Mhm. Haben die mittlerweile was Neues rausgebracht?
Oder die haben sich mittlerweile aufgelöst.
Ah, okay.
Aber ich habe die EP vorher nicht gehört, auch wenn ich Hudson, Mohawk und Denise beide mag. Hab's jetzt getan. Und sie ist hervorragend, also ich höre sie bevorzugt, wenn ich irgendwo hingehe, weil es halt viele laute Geräusche und sehr treibend ist.
Mhm. Geile elektronische Musik eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Also so ein bisschen Trap-influenced, aber nicht zu viel. Also nicht so, dass es wieder kitschig wird. Und sie haben auch so eine gute Gratwanderung zwischen Kitsch und Individualität geschaffen.
Mhm.
Und sie produzieren mit Fruity Loops.
Ganz cool eigentlich. Paule,
yo.
Was hast du so klar?
Ich höre nach wie vor das Crosses Album. Crosses dürfte ja ein Begriff sein, das hast du schon mal vorgestellt, so, ne?
Mhm. Das ist auch fies, weil das wollte ich auch vorstellen.
Sorry, und die haben ja vor kurzem das Album mit dem Namen Crosses rausgebracht.
Mhm.
Und es ist wirklich Schnafte.
Yes, yo.
Dann ganz allgemein, da habe ich jetzt kein spezielles Album, habe ich aber euch auch schon mal gesagt, schöne 70er-Jahre-Mucke, Electric Lights Orchestra, so Rockmusik mit Streichern unterlegt, kennt man auch 100 pro ein paar Titel so, die sind eigentlich super bekannt, ist mir aber erst vor kurzem durch den Soundtrack von American Hustle, der Film, der vor kurzem erschienen ist, so. Da haben die einen ziemlich großen Anteil an dem Soundtrack, und da ist mir das aufgefallen. Wirklich gute Musik, kann ich nur empfehlen, da mal reinzuhören. Dann haben letzte Woche die Architects ein neues Album veröffentlicht mit dem Namen Lost Forever, Lost Together.
Die Architects, die auch The Fall rausgebracht haben? Oder sind das andere Architects?
Architects, You Came, The Fall.
Metalcore und so?
Ja.
The Fall sagt mir aber nichts.
Okay. dann meine ich wahrscheinlich andere Architekten.
Es gibt auf jeden Fall noch andere Architekten.
Ja, ja, schon.
Deswegen. Und die machen auch so Metalcore-Geschrubbel, glaube ich.
Und das aktuelle Album ist auf jeden Fall wieder so ein bisschen Back to the Roots, ziemlich brutal. Aber gut, also ein rundum gutes Album. Mir gefällt es sehr. Dann habe ich irgendwann... Nee, das lasse ich weg, weil das ist eigentlich scheiße.
Geil.
La Dispute hat vorgestern oder vorvorgestern ein neues Album veröffentlicht.
Mhm.
Namens Rooms of the House. Ist ein bisschen entspannter als so die bisherigen Sachen, aber wieder unglaublich gute, fast schon Emo-Mucke. Mhm. So unglaublich traurig und der Sänger leidet ja anscheinend nur die ganze Zeit. Aber sind ein paar echte Knall drauf. Also auch kann ich nur empfehlen. Und dann habe ich erfahren von Killer Be Killed.
Sagt mir nichts.
Wirklich nicht?
Killer Be Killed.
Der Sänger von Dillinger Escape Plan.
Ach, du meinst das die Koop mit dem Soulfly und Sepultura-Sänger?
Genau.
Was? Wirklich?
Ja.
Eine neue Supergroup.
Voll und, gut. Und die haben schon zwei Titel veröffentlicht, so, wo man mal reinhören kann. Und es ist echt episch.
Ja, geil.
Also ich bin sehr gespannt auf alles, was da...
Wann kommt das Album? Oder die Veröffentlichung?
Das weiß ich nicht. Okay. Aber ich denke, lange lässt es nicht mehr auf sich warten. Wenn sie halt schon zwei Titel gedroppt haben, so dann...
Kann ich kurz noch was eindroppen?
Drop was ein.
Also bevor Johannes zu seiner Liste kommt.
Ganz kurz ist die Liste.
Eine Sache habe ich dann noch.
Okay, sorry.
Nee, sag ruhig erst.
Lady in Black von Uriah Heep. Und jeder kennt Lady in Black, den Song von Uriah Heep. Und das ist auch der Einstiegssong auf dem Album. Aber der Rest des Albums ist fantastisch. Und wirklich komplex und... halt super Musicianship, ist halt eine 70er-Band, die auf nichts zurückgreifen konnte, was digital war. Und sie spielen sich einfach nur die Seele aus dem Leib und einige von diesen Songs, ich hatte das, mein Vater hat die viel gehört früher, aber ich hatte das so ein bisschen wieder aus den Augen verloren. Dann habe ich mir letztens Spotify Premium wieder besorgt und habe mir die ganzen Uriah Heep Alben wieder raufgeladen. Und es ist ein wirklich fantastisches Album.
Uriah Heep ist auf jeden Fall ein Name, den ich kenne, und aber irgendwie
Easy Living?
So richtig drin bin ich auch nicht bei denen.
Also kann ich wirklich nur empfehlen, weil also auch die Purple habe ich wieder mehr angehört mir. Diese ganzen alten, wirklich alten Rockbands, die quasi nur aus fünf Typen bestanden, die ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht haben, als ihr Instrument zu meistern, sind einfach der Shit. Und ich kann verstehen, warum dann viele Leute sagen, na, dann kommt nichts mehr dran, weil die wissen halt wirklich, was sie tun.
Hör dir mal Electric Lights Orchestra an.
Ja, aber es hat mich gerade schon interessiert, dass du es gesagt hast.
Ich werde hier mal reinziehen. Ganz zum Schluss noch eine Serienempfehlung.
Oh.
Bisher habe ich das aus dem Umkreis hier noch nicht so gehört, deswegen will ich das hier mal ganz kurz nennen. Das ist schon fast die ganze erste Staffel draußen. Brooklyn Nine-Nine mit Adam Sandberg, der Lonely Island-Typ mit der großen Nase.
Ja, habe ich gehört.
Ist eine Serie, da geht es um so eine Polizeistation in Brooklyn, New York eben.
Mhm.
Und ist ein bisschen cheesy an manchen Stellen, aber eine gute, leichte Unterhaltung. Kann ich nur empfehlen.
Okay.
Sehr kurzweilig, bisschen schräg. Ganz angenehm.
Geil. Johannes, wollen wir uns kurz darüber äußern, was True Detective für eine geile Serie ist?
True Detective ist eine mega geile Serie.
Das ist der Shit. Also man musste mich wie bei allen Serien wieder dazu zwingen, dass ich es mir ansehe. Und dann habe ich mir die ersten zwei Folgen mit Freunden zusammen angesehen. Und glaube ich, die fünf, die danach veröffentlicht wurden, am nächsten Tag alle geguckt.
Und die wichtigste Information, ohne was davon zu viel zu erzählen, ist, falls ihr anfangt, True Detective zu schauen, nicht abschrecken lassen, dass man extreme Schwierigkeiten hat,
ach so, ja, sie zu verstehen.
Die beiden Hauptdarsteller zu verstehen. Das ist normal, das geht auch Amerikanern so und das stört eigentlich nicht.
Nee.
Also es gibt bestimmt, ich habe Situationen gehabt, wo ich da so, okay, ich habe jetzt keine Ahnung, um was es geht. Ich habe sie fertig geschaut. Als komischer Typ habe ich so das Bedürfnis, es nochmal zu schauen.
Ich auch.
Aber tendenziell nicht, weil ich jetzt irgendwie gar nichts gerafft habe und es nochmal verstehen will, sondern, also man versteht
die Serie streut halt von Anfang an, habe ich den Eindruck, und haben ja jetzt auch mehrere Leute bestätigt, im Grunde genommen schon in der ersten Folge hast du quasi Anspielungen darauf, wie das Ganze endet.
Mhm.
Und du raffst es halt nicht, wenn du es zum ersten Mal siehst, weil du halt komplett unbedarft bist, aber wenn du sie jetzt nochmal guckst, das sind nur 8 Folgen, muss man dazu sagen, dann fällt dir halt diese ganzen Kleinigkeiten auf, die sie reingestreut haben. Und ich kann auch eigentlich nur empfehlen, dass man sich es nochmal mit Untertiteln anguckt, weil den Hauptstory-Arc kannst du eigentlich immer folgen.
Mhm.
Aber es gibt halt auch so viele Sachen, die angeschnitten werden, wo es dann wieder quasi um die Welt hinter der Story geht, die nicht zu verachten sind. Also man sollte sich das entweder zweimal ansehen oder halt einmal mit Untertiteln.
Ich habe übrigens noch was vergessen.
Noch was? Du hast 48 Sachen empfohlen.
Also empfehlen was. Ich habe ja, also ich hänge jetzt schon eine Weile mit euch ab, aber ich konnte ja nie diese Sache mit dem Black Metal verstehen.
Okay. Ach so, ja.
Bis ich jetzt. Auch nicht übrigens.
Ach so, was hast du dir angehört?
Ich habe meine erste Black Metal Band gefunden.
Und zwar?
Young and in the Way. Okay. Das ist eine US-amerikanische Black Metal Band, die auch so mehr oder zumindest auch größtenteils so ein bisschen in so Crust-Punk-Richtung geht.
Okay.
Und ist ziemlich aggressiv, aber mir gefällt es voll.
Ja.
Und empfehlen kann ich das Album I Am What I Am. Mhm.
Klingt eigentlich noch ein relativ hübsches Album. Klingt sehr un-Black Metal-ig, aber.
Ja, das erste Album von ihnen heißt Amen, also.
Ja, okay.
Ist schon. Ich glaube.
Nee, ich glaub dir, wenn du es sagst.
Das Bandlogo ist auch so eine fette Rune und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es nicht vielleicht irgendein Nazi-Hintergrund hat.
Wahrscheinlich sind sie Nazis. Das gehört zum Black Metal dazu.
Ja, aber in den Texten. Also, so den Texten nach zu urteilen, ist da eigentlich nichts Verwerfliches dran. So.
Ja, okay.
Auf jeden Fall krass, weil, wie gesagt, bisher so. Ich meine, ich kann schon verstehen, warum Leute Black Metal feiern, aber bisher ist mir das halt noch schwer gefallen. Aber das hat mich schon ziemlich gehuckt.
Ich muss dazu sagen, ich hatte immer relativ standardmäßiges Sound-Equipment und habe mir jetzt Studio-Monitor-Boxen gekauft. Und ich muss sagen, bei vielen Black-Metal-Alben komme ich jetzt auch so auf den Ton, das ist halt super räudig Puls. Hier ist so ein Strich in der Landschaft manchmal.
Aber manchmal macht es ja auch gerade so den Charakter aus,
oder? Es macht schon den Reiz aus, aber muss es zumindest ein bestimmtes Level haben. Also ich habe so, nicht in alle, aber ich habe so in bestimmt 10, 12 Veröffentlichungen reingehört seither nochmal auf diesen Boxen.
Ja.
Und es kommt halt einfach nicht rüber, weil es einfach zu dünn ist.
Ist es nicht auch so ein bisschen so, dass es halt so, also, keine Ahnung, das ist so ein Stilmittel oder man...
Es ist auf jeden Fall ein Stilmittel, weil du willst keine Dark Throne mit einer super krassen, glatten Produktion.
Genau, also es gibt so ein paar, da muss es so sein, ja, aber es ist auch ein Stilmittel, was mittlerweile extrem, also...
Es wird halt auch gerne als Vorwand benutzt, um einfach keine Skills zu haben,
wenn du
dir ein Darkthrone-Album anhörst, das ist dünn produziert und so, aber du kannst alles, was wichtig ist, hören und die Sachen, die wichtig sind, sind im Vordergrund. Und, bei anderen Underground-Black-Metal-Acts hast du halt den Eindruck, okay, sie haben einfach ein Mikrofon von der Decke ihres Proberaums gehangen, haben es aufgenommen, True Black Metal auf die Kassette geschrieben und das war's.
Ja, verstehe.
Johannes.
Ja, es bin ich.
Was hast du denn eigentlich?
Tatsächlich habe ich nichts vorbereitet, aber habe jetzt mal ganz kurz irgendwie so geguckt und habe dann doch was gefunden, was ich empfehlen könnte. Das erste ist, da bin ich ein bisschen gespannt, ob Fabio jetzt lacht oder ob er mir Props gibt oder ob er irgendwie bricht. Mhm. Ein Rapper namens John Wayne zusammengeschrieben. John, J-O-N, Wayne, also J-O-N, Wayne.
Niemals gehört.
Gut, witzig, weil John Wayne ist ein Rapper und Beatproduzent, der vorher, glaube ich, vorwiegend Beats produziert hat und jetzt sein erstes Rap-Album rausgebracht hat, was den treffenden Namen Rap Album One heißt. er ist auf das Label, wo auch MF Doom und hier quasi Stone Throw ist er drauf. Okay. Was ja schon mal so grundsätzlich eigentlich so ein Qualitätsmerkmal ist.
Ja, ja.
Wichtig bei dem Kerl ist, dass man sich im besten Fall in unserer Spotify-Playlist als erstes mal den Song anhört, den ich da reinschmeiß.
Okay.
Und sich dann erst ein Video oder ein Bild von ihm anschaut.
Okay.
Spoilers. Also mach das jetzt und dann jetzt kommen die Spoilers. Der Kerl ist, der sieht aus wie Hurley.
Oh, geil.
Also das ist halt so ein, und in dem Video hat er auch, das Video ist auch großartig zu dem Song, den ich reinposten werde. Das ist so ein bisschen irgendwie so ein schwarz-weiß, drop it like it's hot, stylisches Video so, weißt du, eher in so einem komischen Setting, künstlicher Rasen und irgendwie Ding, und er sitzt so auf seinem Fahrrad und rappt so, und dann siehst du ihn irgendwie in so Klamotten, wo du denkst, so Hurley-Klamotten halt, so, weißt du, er ist halt ein dicker, großer Typ mit langen Haaren und Bart und Brille, so richtig so ein Nerd, so ein bisschen, erinnert mich auch ein bisschen bei South Park, der Typ, der immer World of Warcraft spielt, der so ein bisschen sieht er auch aus, ja. und rappt aber eigentlich ziemlich gut. Die Beats sind auch ganz geil. Das ganze Album ist jetzt teilweise schlecht, teilweise gut, aber die Tracks sind eigentlich ganz gut, dass ich die hier reinposten werde. Und dann hat er auch noch so diese Sandalen an, ohne Socken, weißt du? So, also wirklich so, denkst du, Alter, wie seid ihr da auf die Idee gekommen, dass er das anziehen soll? Zieht ihr doch wenigstens mal irgendwie eine Baggy an und ein paar ordentliche Schuhe. Das kann ja wohl nicht euer Ernst sein jetzt. Aber ist ein cooler Typ, steht da ein bisschen auch drüber, finde ich ganz cool eigentlich. So viel zu John Wayne. Dann was mich auch wundert, dass es Fabio nicht empfohlen hat, vielleicht ist es ihm auch schon wieder zu Commerz, das neue Schoolboy Q-Album.
Ich fand's nicht gut, ganz ehrlich. Ich habe zwei, drei, ich mag Colored Greens,
ja.
Ich mag Break the Bank.
Ja.
Dann
hört's auch irgendwann relativ schnell wieder auf, ne?
Dieser eine, Hell of a Night, hat einen super Beat, finde ich. Aber er ist halt so, er ist cool bei Features, also seine Feature-Beiträge kann ich immer nachvollziehen, aber ich kann mir den Typ nicht eine Stunde am Stück anhören.
Also ich finde auch, dass, also das Album heißt Oxymoron, ist auf jeden Fall, kann man sich anhören, ist schon so ein bisschen, also ist da so ein bisschen die Clique Kendrick Lamar und so, reicht da natürlich an einen Good Kid, Mad City nicht ran.
Nee, das fehlt, genau, es fehlt einfach die Substanz. Das ist halt das
Problem. Ist richtig. Ich glaube, er versucht es ein bisschen so aufzuziehen. Ne? Es ist auch so ein bisschen so eine eingehende, durchgehende Story, die er versucht zu erzählen. Irgendwie. Ja. Die kommt aber nicht ganz rüber. Ich finde diesen Trend mit seinem Fischerhut, den er aufhört, finde ich total lächerlich. Also wer sich das überlegt hat, auch hier Earl, dafür könnte ich die dreimal prügeln. Das sind so coole Jungs und dann haben die so hässliche Hüte auf. Das. Also, nee, echt nicht.
Das Ding ist halt auch, ich habe irgendwie ein Interview mit ihm gesehen.
Hast du Fred Durst versucht und es hat bei Fred Durst auch schon nicht funktioniert.
Den Fischerhut hat Fred Durst probiert?
Naja, das gab es doch Ende der 90er, Anfang der 2000er, gab es doch auch schon mal so einen Trend, dass man diese komischen Fischerhüte irgendwie am besten noch mit Pelz oder so anhat. Das war also am besten noch mit Känguru vorne drauf. Ekelhaft. Aber schon, also ich finde schon, es sind ein paar Tracks drauf, die so richtig dreckiger Assi-Rap ist, den man auch mal gern so im Auto.
Durch die Straßen und Ellenbogen draußen.
Ja, genau. Das ist schon so die Schiene.
Wie wir das so machen halt.
Aber ich habe halt auch ein Interview mit ihm gesehen, irgendwie bei Breakfast Club oder Vlad oder sowas.
Mhm.
Und er meinte halt, es geht ihm darum, einen Hit zu machen.
Mhm.
Für alle, die es nicht wissen, Schoolboy Q ist ein sexuell nicht aktiver, weil zu higher Typ, der höchstgradig Lean-abhängig ist, also Scissor-abhängig ist und dabei noch kifft ihn schlot. Und er meinte halt, für ihn ist es Priorität in seinem Leben, jetzt einen Hit rauszubringen. Und ich finde, das Album klingt halt krass danach.
Ja.
Dass er so auf Teufel komm raus, jetzt versuche ich mal hier ein bisschen Gang-Vocals oder hier so ein Adlib, der ist leicht mitzusingen im Club oder der ist leicht mitzusingen für die Homies. Und das turnt mich dann so ein bisschen ab. Also entweder du ziehst es komplett durch, wie bei Good Kid, Mad City. Sagst halt, ich bin conscious und habe aber meinen eigenen Style und versuch's aber nicht ins Lächerliche zu ziehen oder in diese Mainstream-Richtung, sondern hab einfach die Vision und setz sie so um.
Ja.
Und das fehlt mir so ein bisschen bei dem Album.
Ja, verstehe ich. Dann die vorletzte Empfehlung. Eine Doku, die jetzt auch schon irgendwie ein halbes Jahr alt ist oder ein Jahr, über ein Jahr alt ist mittlerweile, namens Searching for Sugar Man, kennt man vielleicht. Plot eine.
Da liegt die LP Special Edition zu deiner Information bei Biss aufs Messer.
Ah, okay. Ich höre keine Platten. Das ist mir zu anstrengend. Weil da muss man die rausholen und irgendwo drauflegen und dann knistert es und dann läuft man durch den Raum und dann springt die Platte und so. Ich habe dieses Medium nie ganz verstanden. Jetzt habe ich mich über Rassismus aufgeregt, ich habe mich über Kinderpornografie aufgeregt, jetzt habe ich noch mich über Platten aufgeregt.
Haben den Kopf geschüttelt gleichzeitig.
Wenn jetzt nicht der Flame War beginnt, ich weiß auch nicht was. Schallplatten sind das
Unterliegende. Du hättest dich vielleicht bei dem Kinderpornografie-Thema ein bisschen vage halten müssen.
Ja, ja.
Interpretationsfreiraum
ganz gut, bekommen. Ganz gut. Ist er, nee. Searching for Sugar Man, um wieder zurückzukommen. Die Doku ist echt schön, so. Geht um einen Handel von einem Musiker aus den 60er, 70er Jahren, der eine Platte aufgenommen hat, die aus Gründen von wahrscheinlich Marketing und zur falschen Zeit am falschen Ort nicht erfolgreich geworden ist. Und dann, was dann passiert ist, ist, dass in Südafrika der Typ ein Star geworden ist.
Mhm.
Und es geht so ein bisschen um diese ganze Situation, was da jetzt so passiert. Viel mehr brauche ich nicht erzählen. Der macht tatsächlich coole Mucke, schöne Hippie, wenn man auf Bob Dylan steht, wenn man auf irgendwie die Stones vielleicht ein bisschen steht, so ein bisschen die Schiene. Klingt ganz gut. Und natürlich passend zu der Doku haben sie die Platte nochmal neu aufgelegt irgendwie und sind ein paar schöne Tracks drauf. Kann ich empfehlen.
Okay.
Und die letzte Empfehlung ist dann wieder eine Podcast-Empfehlung. Ich habe vorhin schon die Vrind-Folge über die Ukraine empfohlen. Holger Klein, an dem scheiden sich die Geister, aber er macht ab und zu dann doch kluge Sachen. Und er macht jetzt einen Podcast, der heißt Wissenschaft. Und da unterhält er sich mit einem Astronomen und Science-Blogger über Wissenschaft. So ganz grob, irgendwie fackeln so ein paar Dinge ab, so ein bisschen populärwissenschaftlich, aber auch ganz, ganz nett gemacht. Wenn man so ein bisschen vielleicht mal ihm eine Chance gegeben hat und ihn nicht mehr erträgt, den Holger Klein, oder wenn man mal so ein bisschen sich rantasten will, was der so macht, dann kann ich die irgendwie empfehlen, die Wissenschaftsfolgen.
Wo wir gerade bei Wissenschaft sind.
Kosmos.
Nee, nicht Kosmos. Ja. Es gibt jetzt einen neuen Kosmos-Reboot quasi mit Neil deGrasse Tyson, aber ich wollte eigentlich darauf zu sprechen kommen, GZA vom Wu-Tang Clan wird ein komplett über Science verfasstes Album rausbringen, das The Genius in Science heißen wird, und es kommt noch dieses Jahr, glaube ich.
Heftig schmächtig. Das war 10, 2, 4. Heute mit Fabio!
Hi, tschüss.
Und Paul!
Auf Wiedersehen.
Und mir Johannes, adieu.
Ciao.